Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Frau Romeng hatte Angst, dass die ganze Scheiße rauskommt. Seit dem Rohrbruch in ihrer Straße und dem damit verbundenen Hochwasser hantierten eindeutig zu viele Menschen im Keller ihres Hauses, welches in den 70ern ihrem ersten Mann gehört hatte, Hansi, welches sie in den 80ern mit ihrem zweiten Mann Horst aus und in den 90ern mit ihrem dritten Mann Helmut umgebaut hatte. Alle drei wollten sie irgendwann verlassen. Doch Frau Romeng konnte sich schlecht trennen. Die drei mit Geschenkband umwickelten Gefriertruhen würden irgendwann jemanden neugierig machen. Sie stand am Fenster und sah die Feuerwehrmänner Wasser heraustragen. Ihre klatschnassen Hände steckten zwischen den Rippen eines warmen Heizkörpers. Im Radio liefen die Hits der 70er, 80er und 90er. Frau Romeng wartete auf das Beste von heute.
Hey Jan, hallo! Hallo, herzlich willkommen bei Fest und Flauschig. Es ist Sonntag und ich sag direkt, Sonntag, der 11. September. Oh Gott, der 11. September. Olli.
Ich lache gerade vor mich hin.
Es ist der 11. September heute und ich hatte das Gefühl, es ist irgendwas anders als sonst. Erstmal technisch, glaube ich, ist es zum allerersten Mal so, du befindest dich heute an einem anderen Ort als sonst. Ich sitze immer nach wie vor in meinem YouTube-Zimmer in der Kölner Innenstadt und du bist woanders. Wo bist du?
Ich gebe mal einen Tipp. Ich habe Unterhose an und Sandalen, sonst nix.
Du bist also entweder zu Hause oder hast gestern Abend dir noch irgendwie heiße
Tante... Oder am Artemis, genau.
Im Artemis, genau.
Ja, wir haben heute noch ein bisschen Delay, aber es ist tatsächlich so, es ist das erste Mal, dass ich von zu Hause aus sende. Ich sitze hier in Schlappen, in Unterhose, lange Hose, leichtes Sommerhemd, Haare noch nass von der Dusche, sitze ich hier und moderiere vor einem Mikrofon und schaue in meine Wohnung, wo drei Leute gerade sitzen, nämlich Ansa Seidenstücker, Sue Holder und Sebastian, dessen Nachnamen ich nicht weiß. Sebastian Zimmer, die sitzen hier alle und haben das heute hier eingerichtet. Die sind heute Morgen hier gekommen, haben erstmal die gesamte Straße aufgerissen, neue Verkabelung gelegt. Und jetzt moderiere ich auch das erste Mal, Jan. Heute wird zurückgeschossen. Du bist in deinem YouTube-Zimmer und ich bin in meinem YouTube-Zimmer.
Ah, schön. Ein kleines bisschen haben wir ein leichtes Delay. Deswegen muss ich mich schon mal entschuldigen bei allen, die das jetzt technisch imperfekt finden. Wir werden dafür inhaltlich total Gas geben. Ich muss aber direkt zu Beginn sagen, ich hatte eine richtig beschissene Woche. Ich erzähle ganz kurz, was passiert ist. Hast du die Zeit oder ist es schlecht?
Ich bin total entspannt.
Ich würde gerne erstmal als Thema heute Autorität. Autorität als Thema der Woche ausrufen. Ich habe festgestellt, dass mir die Autorität fehlt in meinem Laden. Du weißt ja sicherlich, du kennst ja auch so ein bisschen die Redaktion, in der ich arbeite, ZDF Neo kennst du ein kleines bisschen. Du weißt, letztlich ist da keiner eigentlich in der Lage, diese ganzen geilen Hits abzuliefern, außer mir halt. Ich war alles, was in den letzten Jahren erfolgreich lief, war eine Sache, die ausschließlich auf meinem Mist gewachsen ist. Ich habe mir wirklich, reiß mir jeden Tag den Arsch auf, manchmal sogar wirklich 23 Stunden täglich sitze ich am Rechner und schreibe irgendwelche Sachen. Und ich habe das Gefühl, dass gerade so in den letzten Monaten die Disziplin in unserem Team wahnsinnig nachgelassen hat. Und am Mittwoch nach der Aufzeichnung mit den Beginnern, übrigens wahnsinnig angenehm. Und Jan Delay ist groß, viel größer, als ich gedacht habe. Ich habe den noch nie persönlich kennengelernt und getroffen. Der ist ja wirklich, der ist 2,10 Meter oder 2,30 Meter groß. Also richtig groß. Der ist zwei Köpfe größer als ich.
Quatsch.
Doch, der ist richtig groß.
Naja, der ist nicht 2,30 Meter.
Nachdem die Beginnersendung abgedreht war am Mittwoch auf jeden Fall, ich gehe aus der Backstage-Tür rein, raus, nachdem ich die Apple Keynote noch geguckt habe in meinem Büro, schön mir angeguckt, diese neuen Apple-Produkte, müssen wir da auch noch drüber reden. Ich gehe aus der Backstage-Tür raus und vor der Tür eine riesige Party mit locker 150 Leuten. Ich habe eh gemerkt, dass diese Party, die nach der Sendung immer von den Mitarbeitern im Team veranstaltet wird, von Woche zu Woche größer wurde. Und in dieser Woche war die Party so groß, dass irgendwie, keine Ahnung, schon Dr. Motte mit dem Float vorbeigekommen ist und schon irgendwie aufgelegt. Dass Leute aus Ehrenfeld mitgemacht haben. Ich würde sagen, so 20 Leute vom Team, der Rest war einfach Partybevölkerung aus Köln-Ehrenfeld, die einfach mal geil abdancen wollten. Ich weiß gar nicht, woher diese Eigenschaft oder diese Angewohnheit kommt, dass man nach Fernsehsendungen unbedingt Party machen muss. Das ist ein ganz normaler Arbeitstag, wie jeder andere auch. Ein Klempner macht auch nicht jeden Abend Party in der Woche, der muss am nächsten Morgen wieder ran. Und dann laufe ich da, will schnell zu meinem, ich habe mir einen neuen Cayenne gekauft, Porsche Cayenne habe ich mir geholt.
Ach, wie immer.
Weil... Ja, und wollte ich mich schnell reinsetzen, weil ich keinen Bock drauf hatte, Gesundheit, weil ich keinen Bock drauf hatte auf die ganzen gut gelaunten Leute. Und dann trete ich im Halbdunkel dieser merkwürdigen Partyatmosphäre auf einen Hund. Wir haben nämlich seit kurzem in der Firma einen Hund. Und der lag dann da und hat da irgendwie gechillt und ich bin auf den Hund draufgetreten und er hat sich erschrocken, ist an mir hochgesprungen und hat mich in den Arsch gebissen. So, und da war die Laune 100%, da war die Laune bei mir 100% im Eimer. Ich habe dann Fotos gemacht am nächsten Morgen von dem, haben sie natürlich auch nicht aufgeräumt, den ganzen Scheiß, überall standen die Flaschen rum. Und da habe ich eine Ansage gemacht, habe ich gesagt, pass mal auf Leute, ich habe das Gefühl, hier gehen die Vorstellungen von dem, was wir hier machen, so weit auseinander, es reicht mir jetzt. Ich habe am nächsten Morgen eine Ansage gemacht und habe gesagt, so. Ich komme jetzt nicht mehr zur Arbeit bis Mittwoch. Ihr kümmert euch um euren Scheiß, ihr räumt hier auf, ihr macht das fertig. Ich komme nur noch zu moderieren. Ich mache jetzt mal einfach mal so als Test, damit ihr mal sehen, wie wichtig ich bin als Moderator, wie unglaublich aufgeschmissen die sind, wenn ich nicht da bin. Ich komme erst am Mittwoch und weiß bis dahin überhaupt nicht, was passiert. Ich mache jetzt schön Wellness, fahre vielleicht ein paar Tage nach Bremen oder sowas, habe ich mir überlegt, ein bisschen chillen und mach gar nichts.
Du machst aber ganz schön häufig Urlaub in letzter Zeit.
Nee, ich war in der Sommerpause, ich war nervlich eigentlich einigermaßen wiederhergestellt, mir ging's prima und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass der Zug einfach fehlt und du kennst mich, ich habe keine Allüren, weißt du, bei mir, jeder Mitarbeiter, der irgendwas will, ruft mich persönlich an, egal um welche Uhrzeit, alle haben meine private Handynummer, alle rufen an, alle schreiben bei Skype oder bei Slack.
Aber rufen sie denn auch ist. An, obwohl sie, oder trauen die sich gar nicht anzurufen?
Nein, ich habe ganz, ganz niedrigschwellig, ich bin so ein Typ auf Augenhöhe immer mit den Leuten, ich rede wahnsinnig gerne auch mit Praktikanten, mit Volontären, höre mir jede Sorge an und kümmere mich dann auch mal persönlich. Drum. Ich bin sowas wie der Richard Branson der deutschen Fernsehbranche. Ich bin so ein Unternehmer zum Anfassen. Und und ich habe das Gefühl, das ist nicht gut. Ich glaube, ich muss mir so ein bisschen, ich muss mir so eine Art, ich meine, du machst das ja auch, heute Morgen hast du Sue erstmal deine Terrasse fegen lassen, dann musst du sie gerade eben deine Nase sauber machen. Du hast ja auch so eine Haltung anderen Leuten gegenüber, die mir total abgeht. Und ich habe mir überlegt, jetzt gerade, weißt du, so ein bisschen, man schwebt in so einer, nach diesem Jahr in so einer inhaltlichen Warteposition. Ich möchte das Hauptprogramm erobern und da muss
oder
man
neue, einfach neue, sehen. Neue Orientierung vielleicht gerade, neue Orientierungsstufe, in der ihr euch befindet vielleicht.
Next Level. Ich bin großer Freund davon, das transparent zu machen. Wir sind, weißt du, machen wir uns mal nichts vor, die Zeiten, in denen Unterhaltung auf einer Bühne stattgefunden hat und niemand wusste, wie das funktioniert, sind eh vorbei. Warum die ganze Nummer nicht einfach öffnen und sagen, pass mal auf, Leute, so sieht das aus und wir müssen einfach mal überlegen, in welche Richtung das jetzt gehen soll. Ich brauche Allüren. Ich brauche ganz dringend Allüren. Ich weiß aber gar nicht, wie man Allüren bekommt, so richtige Allüren, die Leute richtig nerven.
Ach, da musst du nur ein paar Tage dich mit mir mal privat abgeben, dann weißt du, wie Allüren funktionieren. Also Sue ist heute Morgen gekommen, der meint, bist du wieder schlecht gelaunt, hat die zu mir gesagt. Egal, ja. Was willst du denn jetzt dann machen? Willst du neue? Du hast schon mit der Faust auf den Tisch gehauen und hast gesagt, so geht das nicht weiter.
Ich habe einfach gesagt, ich komme nicht. Und zwar, ich setze schön eine Schlafmaske auf und die setze ich erst wieder ab am Mittwoch, kurz bevor ich durch den Vorhang muss. Ja, ich hab's absolut, es wird auch kein Fake, also wirklich, die Redaktion macht jetzt, die haben mich ausgesperrt bei Slack. Wir haben so ein internes Kommunikationstool, wo wir uns immer hin und her schreiben, was so in der Sendung geplant wird. Wollte ich eben aufmachen, hat man mich rausgeschmissen. Sign in to Slack. Steht hier, jetzt bin ich rausgeschmissen. Die wollen irgendwas vorbereiten ohne mich. Ist egal. Ralf und ich, wir machen schön Wellness oder sowas. So ein Cäsar-Day in der Wellness-Oase mit einem irgendwie bisschen Creme ins Gesicht und Augenbrauen zupfen. Irgendwie so einfach ein bisschen die Beine baumeln lassen und auch die Seele.
Finde ich gut, dass er das macht. So, wir machen jetzt mal ganz kurz ein bisschen Musik gerne und überprüfen mal die erste Aufnahme. Wir haben nämlich unseren Techniker Henk irgendwo noch im Prenzlauer Berg sitzen und Konstantin. Wir sind ja und die hören sich das jetzt nochmal an, wie das so bis jetzt klingt. Hast du einen Songwunsch gerade? Hast du dir was ausgesucht oder soll ich mal?
Mach du mal gerne, aber ehrlich gesagt, Olli, du hast fast gar nichts gesagt in den letzten 3 Minuten. Willst du nicht mal, also ich meine, das ist jetzt schon...
Ich kann, nee, ich finde das aber gut,
dass du... dürftig zu Beginn.
Ja, na und, das ist doch immer, also als wenn wir hier irgendwelche Formen und Regeln haben. Es gibt so viel zu reden heute, Jan. Wir sind heute ein bisschen zeitlich limitiert. Ich fliege heute nämlich noch in deine Nachbarstadt Düsseldorf. Ich muss da morgen moderieren und bin heute Abend auf ein Essen eingeladen. Und hab all diese Probleme, die du hast, die habe ich leider gar nicht. Also ich habe weder ein Team, um das ich mich kümmern muss, noch muss ich noch mal irgendwo mit der Faust auf den Tisch hauen, noch Wellness machen. Mir geht's ganz gut in meiner kleinen Konklave hier in Berlin-Schmargendorf. Ich habe jetzt noch ein Mikrofon. Bald muss ich gar nicht mehr aus dem Haus gehen, weil Rewe bringt mir einmal die Woche auch noch Essen vorbei und dann bin ich hier bald so ein Eremit, so ein Einsiedler, so ein Typ, der nichts mehr machen muss, außer ab und zu mal quatschen. Und das ist eine Lebensvorstellung, die mir momentan ganz gut gefällt, weil die Welt da draußen gefällt mir nicht so richtig gut. Und ich lade dich ein, einfach mal Mitbewohner zu werden. Nächste Sendung, wir beide, stell mir vor, wir schlafen zusammen in einem Bett, hören nachts Hörspiel, frühstücken morgen gemeinsam, dann machen wir einfach das Mikro an, quatschen, machen die Sendung fertig und dann legen wir uns wieder schlafen. Ist das nicht ein Leben?
Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als gemeinsam mit dir in einem Bett zu liegen. Ich weiß gar nicht, also ob es irgendwas gibt, ja, was ich, worauf ich mehr hinarbeiten möchte. Olli, wir machen ein ganz kurzes Päuschen. Wir checken das jetzt mal technisch und dann begeben wir uns gleich in Medias Res. Autorität ist das Thema der Woche. Es gibt einiges zu besprechen, angefangen von Apple-Produkten bis hin zu wieder einer tollen Kritik von Linus Volkmann. Letzte Woche noch darauf hingewiesen, auf die Beginner-Album-Kritik, um die ich mich, haben übrigens einige schlaue Leute bemerkt, dass ich mich drum herum gedrückt habe, mir selber mich öffentlich zu, als Meinungs-, also eine Meinungsäußerung zum Beginner-Album abzugeben, weil die Beginner zu Gast waren. Das war wirklich ein ganz toller Auftritt, weil wir irgendwann nichts mehr zu reden hatten. Ich habe die Promo-Fragen abgearbeitet und dann war das wie so ein Bruch in der Sendung, dass ich dann mich zurückgelehnt habe und gedacht habe, okay, jetzt können wir richtig anfangen zu labern. Und dann haben wir halt ein ganz gutes Gespräch geführt. War für die Quote nicht so gut, aber ich meine, wir interessieren die Quote, wir sind bei ZDF Neo, ne?
Aber ich denke, du willst ganz nach oben, aber du hast doch eben selber noch gesagt, du willst ganz nach oben.
Ja, aber die Frage ist, wie kommt man ganz nach oben? Kommt man ganz nach oben?
Ja, also nicht, wenn du mit den, wenn du, nicht, wenn du Nerdgespräche mit den Beginnern führst.
Nee, aber weißt du, die Frage ist, musst du jetzt quasi in auch einem kleinen Sender mit einer sowieso geringen Quote anfangen, eine Sendung, die darauf ausgelegt ist, dass wir da jede Woche irgendwie die Hütte abreißen, musst du die jetzt zu so einer Art Markus Lanz Light machen, damit die ins Hauptprogramm kommt? Oder wenn du das bei ZDF Neo machst, spekuliere ich ja darauf, dass dann einfach die Sendung keiner mehr guckt, weil die dann einfach uninteressant wird. Wenn das eine langweilige Talkshow ist, dann brauchst du das nicht bei ZDF Neo anmachen, dann kannst du auch Markus Lanz gucken. So, also das ist natürlich eine tolle Talkshow, die ist nicht langweilig. Aber, ne, weißt du, die Frage ist, muss man nicht, bevor man was Großlegendes, was Großes verändert, erstmal auch die Rahmenbedingungen verändern? Das ist jetzt nur so eine strukturelle Frage, um die ich mich jetzt seit einigen, um deren Beantwortung ich mich seit einigen Wochen herumdrücke. Aber jetzt geht's nicht mehr anders. Man muss das Ding jetzt einfach mal öffnen. Man muss mal die Dose aufmachen und mal gucken, was da drin ist.
Ja, zu Linus Volkmann fällt mir gerade noch Folgendes ein. Ich habe in der letzten Sendung gesagt, was natürlich auch humoristisch gemeint war, dass der erstmal selber eine geile Platte aufnehmen muss. Was ich natürlich wusste, aber in dem Augenblick ist mir entfallen, Linus Volkmann hat die Band Bumkonscha Youth, die ist glaube ich schon in den 90ern oder frühen 2000ern entstanden, mit Jens Friebe zusammen. Also der hat da ab und zu jedenfalls immer mitgemacht. Das wusste ich natürlich, habe da aber nicht dran gedacht, weil das ist ja so eine Indie-Szene und da bin ich ja schon lange raus inzwischen. Ich bin ja Mainstream geworden. Und dann kann ich mich nicht mehr um so kleine Side-Projects kümmern. Auf alle Fälle hat Linus Volkmann die Band Bumkonscha Youth und er schreibt nicht mehr für die Intro, sondern seit 15 Jahren schon für Neusee. Neusee.
Es ist ein Teil von Weiß, keine Ahnung. Habe ich diese Woche auf jeden Fall eine Kritik gelesen, was die 10 Fehler am neuen Frieda Gold Video. Nachdem du letzte Woche schon das Mikrofon gebrochen hast, als ich Frieda Gold gesagt habe, habe ich mir die Kritik durchgelesen und sie ist wirklich, also ganz schön schwer on point. Ich muss das, würde es gleich gerne einmal. Dürfen wir zumindest Teile der Kritik vorlesen oder muss man dann irgendwie an die VG Wort was bezahlen?
Nee, aber ich weiß, dass Frieda Gold, dass die nackig ist in dem Video, ganz, ganz nackig.
Ja, und zwar, wenn
es mit der Musik nicht mehr läuft und mit dem Image nicht mehr, dann hilft nur noch eins, nackig machen. Also wenn nichts mehr geht, nackig machen. Und der Song ist trotzdem scheiße, aber das wusste ich auch, bevor ich den Song gehört habe. Sorry, wenn ich da jetzt so eingebildet wirke, aber das wäre eine große Überraschung gewesen. Die größte Überraschung aber musikalisch werden wir nach dem nächsten Song erklären. Jetzt kriege ich die ganze Zeit SMS. Das ist natürlich doof, wenn man zu Hause ist, dass man dann die ganze Zeit erreichbar ist.
Als hättest du nie SMS bekommen, als wir im Studio waren, hast du auch andauernd SMS bekommen. Auch ja, wie geil, stimmt, Olli eben sagte, ey, puh, endlich muss ich auf niemanden mehr Rücksicht nehmen und ich kann rauchen während der Sendung und vergaß, dass um mich herum jetzt 3 Leute sitzen, die diese Technik ausprobieren und jetzt rauchst du die da bei dir zu Hause voll.
Na und, die wollen ja hier sein. Das ist ja trotzdem mein, Mein kleines Refugium, jetzt lach zu, Holder.
Holder. Hat dir gerade echt die Terrasse bei dir gefegt?
Sue, hast du gerade die Terrasse bei mir gefegt?
Ja.
Hat sie tatsächlich.
Ja, es ist wirklich ein Fallen bei Olli Schulz, ist so ein kleines bisschen, wenn man bei Olli Schulz in die Wohnung kommt, hat man so Vera Entwehen Gefühle, dass man erstmal so mit so einem Kercher da durch möchte, einmal so das Messi-Zeugs da raus. Ich weiß nicht, die Messi-Bude so ein bisschen aufräumen.
Du bist überhaupt nicht im, also meine Wohnung, ne? Sieht echt Picobello. Schön aus und gemütlich.
Da kannst du vom Tisch essen.
In meiner Wohnung
kannst du vom Tisch essen. Ist meine Wohnung ordentlich, Sue?
Ja,
Sebastian. Wirklich?
Ja, sehr.
Ja, sehr, sagen ja, die beide. Komm, man, natürlich, weißt du, wenn man bei dir im Wohnzimmer sieht, dann denkt man, man wartet auf seine Hinrichtung. Also wirklich, das ist, ja, ist so. Die ist, also das ist.
Du meinst wegen der Guillotine und wegen dieser ganzen Goth-Poster dieser Gothic-Poster an der Wand, meinst du, oder was?
Ja, wegen allem, wegen der ganzen kalten Feelings, die da herrschen. Ich wollte die ganze Zeit, ja, ist ja so, also ist schon ein bisschen bei dir ein bisschen ungemütlich. Oder hast du denn mal was gemacht inzwischen in der Wohnung?
Ja, ich habe jetzt einen Fatboy gekauft und eine Slackline gespannt, so einen Sitzsack und eine Slackline gespannt durch den Flur, um Jugendliche anzulocken. Okay. Und die dann zu fotografieren in halbironischen Posen.
Sehr gut. Ich habe Sue gefragt gerade. Sue ist seit vielen Jahren liiert. Bist du eigentlich verheiratet, Sue?
Ja.
Sue ist verheiratet. Und um die Beziehung auf wie viele Jahre schon?
Seit 2 Jahren.
Seit 2 Jahren. Und wie lange bist du schon zusammen mit dem Mann?
Seit 13 Jahren.
13 Jahre. Boah. Und da muss man, und wenn man 13 Jahre, ich habe noch nie eine Beziehung, also 13 Jahre ausgehalten. Aber wenn man das schafft, dann sollte man den Partner auch mal belohnen. Deswegen habe ich Sue vorgeschlagen, sie sollte sich mal nackt in so einer alten leeren Industriehalle auf so einem Eisenträger legen und dann erotische Fotos machen, die man ins Wohnzimmer hängt. So, wie wäre das?
Ich glaube, da hast du gerade original die Inspiration für das neue Frieda Gold Video aufgegeben. Die ist wahrscheinlich an so einem Fotoladen vorbeigegangen, wo sich so halb tätowierte Ostvorpommernmäuse, die man normalerweise nur am Strand von Greifswald sieht oder in der Strahl so in der Fußgängerzone. Und das ist so diese Klientel, die sich wirklich beim Fotografen in der Fußgängerzone erotisch fotografieren lässt. Gibt übrigens viele Leute, die das als Hobby haben. Männer, ich sag mal, gerade aus dem Festangestelltenmilieu, die immer was nach der Arbeit nochmal was Schönes zu erleben, die Freundinnen ihrer Frauen oder sowas dazu überreden, sich halb erotisch fotografieren zu lassen. Gibt's wahnsinnig viele Leute.
Sehr gut. Jetzt machen wir ein bisschen Musik und dann geht's weiter. Calm Wizardry, ich glaube Wizardry heißt die Band. Das ist die Band von Marco Göllner, der unter einem schönen Vorspann jetzt immer produziert und von dem ich letztes Mal in der Sendung erzählt habe, dass das ein Hörspielmacher ist, der die besten Hörspiele meiner Meinung nach macht. Fallen heißt momentan sein aktuelles Werk, da kommen alle paar Wochen 6 Teile werden insgesamt. So ein Mystery-Thriller ist das, da geht es darum, ein Privatdetektiv muss beweisen, dass es die Existenz von Gott gibt. Und der hat auch eine Band und der hat mir einen Song gezeigt, den ich ganz toll finde. Der Song heißt Spend the Night with Me und die Band heißt Calm Wizardry oder Wizardry und dann sind wir wieder da und reden hier über die meine neue musikalische Neuentdeckung. Also, bis gleich.
Willkommen zurück zu Ihrem persönlichen Podcast 9-11. Hier ist Fest und Flauschig, heute zum allerersten Mal aus der Wohnung von Olli Schulz. Ich bin in meinem YouTube-Zimmer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es kann technisch noch ein kleines bisschen haken, aber wir sind das ja gewohnt. Wir pirschen uns langsam mit Spotify zusammen daran, dass diese Podcast-Erfindung, diese neue Funktion immer perfekter wird. Wir haben es schon fast durchgesetzt, dass wir Musik einbauen können in unseren Podcast. Wir sind kurz davor, kann aber auch sein, dass es noch ein paar Jahre dauert, aber wir arbeiten da dran. Wir verbessern uns ständig.
Ja, Jan, du, aber weißt du was? Das ist ein ganz neues Feeling. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Ich könnte jetzt, und das werde ich in den nächsten Tagen bestimmt auch machen, ich habe direkt mein Bücherregal hier neben mir, ich kann ins Internet gehen. Das konnte ich ja alles nicht. All das, was du die ganze Zeit machst, Fußnägel schneiden, irgendwie, oder die Füße lackieren oder so, irgend sowas, das kann ich ja alles gar nicht machen.
Die Füße lackieren, ich habe die Füße lackieren,
ja, Effektlack. Ja, finde ich mal gut. Ich mach mir gleich die Füße. Ja. Und dann, wenn die lackiert, der ganze Fuß. Weil, warum macht man nur die Fußnägel? Das ist doch auch irgendwie schade, weil wenn der ganze Fuß lackiert wird, dann hat man, das sieht man doch auch viel besser, oder?
Finde ich nämlich auch. Und dann kann man sich was einfallen lassen mit irgendwie Effektlacken oder vielleicht noch einen Airbrush drauf oder sowas.
Ja, French Feets.
nicht schlecht.
Nicht mehr Nails,
Schmargendorf Feets.
Finde ich gut. Ah, weißt du was? Oder einfach das ganze Bein lackieren. Das ist, warum macht Spotty-Bein? Also so ein Bein, auch das so auf so ein bestimmtes Bein, wo dann so der Blick drauf fällt. Ein Spotty-Bein. Das wäre auch so eine Werbeidee für Spotty. Nee? Okay, ja.
Gut. Ich schweife ein Olli, wir müssen über ein paar Sachen sprechen. Ich weiß, du bist ein Technik-Geek, genau wie ich. Am letzten Mittwoch war die Apple Keynote. Der wahnsinnig inspirierende Konzern, der sich jedes Mal was Neues einfallen lässt. Apple hat in Cupertino die neuen Produkte vorgestellt. Und für mich das absolute Highlight ist, dass wir demnächst wahrscheinlich durch die uncoolen Teile von Berlin, also so Mitte, Teile von Friedrichshain und
Prenzlberg,
dass wir demnächst viele finanziell gut ausgestattete Jungväter und Mütter sehen werden, die mit diesen komischen, kabellosen, weißen Ohrhörern, deren Akkus 5 Stunden halten, da muss man sie wieder aufladen, durch die Gegend laufen werden. Das sind einfach so kleine Stöpselchen, die links und rechts dann rausgucken, wie so, als hätte man in jedem Ohr ein Bluetooth-Headset. Bluetooth-Headsets, eine ästhetische Sünde, der ich glaube aus dem Jahr 2000 oder 2001 oder sowas. Und das jetzt aber auf beiden Seiten, das sind dann Kopfhörer. Ist das nicht toll?
Ja, schrecklich ist das, schrecklich. Ganz ehrlich, sieht einfach unmöglich aus. Es gibt einfach Sachen, die sind optisch schon so upturned, dass man die auch gar nicht dann benutzen will. Das ist genau wie dieser Bluetooth-Clip, wo es auch diese schöne Folge gibt. Ich glaube, in der ersten Staffel von Breaking Bad, wo Walter White geht in so eine Tankstelle und vorhin ist so ein Typ gen Maul mit so einem Clip und der redet so laut ins Leere, obwohl er ja mit diesem Typen telefoniert. Ich finde ja Leute sowieso schrecklich, die das schon mal machen, die so reden laut und dann, also merkt man, die telefonieren, aber die tun dann so, als wenn das Selbstverständlichste auf der ganzen Welt ist, obwohl diese Idee seit ein paar Jahren existiert. Und Walter White kippt dem, glaube ich, irgendwas in den Wagen, weil er den Typen so abgrundtief hasst und der sich auch wie ein Arschloch benimmt. Ich finde, Bluetooth-Kopfhörer ist was für Arschlöcher. So, jetzt habe ich mir wieder eine populistische Meinung rausgehauen.
Olli Schulz. Ist gar nicht. Könntest du eine Partei drauf gründen sogar? Bluetooth-Kopfhörer ist was für Arschlöcher. Alternative für Deutschland.
Und da wird sich bestimmt wieder einer melden bei mir, wie das in letzter Zeit so oft der Fall ist, wenn ich irgendwas erzähle oder wenn wir irgendwas erzählen, dass jemand sich berufen fühlt, das nochmal jetzt zu widerlegen oder dazu eine Meinung zu haben auch nochmal und dann auch nochmal irgendwo was schreiben muss darüber. Zum Beispiel, dass ich über Teewurst rede, dann schreiben mir natürlich 5 Leute, ey, wenn du wüsstest, wie Teewurst hergestellt sind, wie die armen Tiere gequält werden. Weißt du was? Ich weiß das. Ich esse trotzdem Teewurst. Ja, dann bin ich vielleicht ein schlechter Mensch in deinen Augen. Aber weißt du, was ist ja immer? Es ist egal. Und jetzt wird bestimmt einer sagen, weißt du was? Ich bin Krankenpfleger und für mich ist der Bluetooth-Kopfhörer einfach eine wichtige Sache in meinem Leben. Und ich finde scheiße, dass du in der Sendung dich darüber witzig gemacht hast. Das ist schrecklich. Findest du nicht auch, dass das manchmal anstrengend ist?
Ist mir auch aufgefallen in den letzten 2-3 Wochen. Nee, letztes Mal war die erste Sendung. Nach der letzten Sendung tatsächlich habe ich auch wahnsinnig viele, wo Leute sich nochmal.
Das war schon vorher so, vor der Sommerpause auch schon.
Ja, aber es kam jetzt so verstärkt, dass viele Leute dann einem dann schreiben und sagen, ja, sag mal, meinst du das jetzt alles wirklich so? Und ich meine, unsere Grundhaltung, das haben wir öfter ja immer schon gesagt. Wir meinen natürlich erstmal im Moment alle Sachen schon so, wie wir die sagen, aber eigentlich ist das immer in Bewegung. Also das ist ja auch was ja viele Journalisten zum Beispiel nicht verstehen. Ich glaube ja, der Unterschied zwischen Journalisten und Künstlern ist, dass Journalisten auf der Suche nach der Wahrheit
Journalisten
sind.
Dass Journalisten schlechtere Menschen sind und Künstler die besseren.
Nein.
Ich habe
manchmal das Gefühl, wenn ich mich mit Journalisten unterhalte, man ist auf der Suche nach der Wahrheit, wobei ich habe quasi den Beruf des Journalisten aufgegeben in dem Moment, wo ich mir für mich selber überlegt habe, dass es vielleicht gar nicht sowas gibt wie die Wahrheit und dass man da, ich sag mal, selbst wenn man meint, die Wahrheit gefunden zu haben, immer noch ein großes Türchen hinten offen lassen sollte, für den Fall, dass es eventuell doch anders ist. Und
deswegen bin ich Agnostiker und du bist ja Atheist, weißt du? Weil ich lasse mir
das auch nicht offen. Das haben wir auch geklärt. Ich bin kein Atheist. Wer ist denn Atheist? Wer ist einigermaßen Atheist bist du eigentlich gar nicht. Das ist ja quasi fast genauso schlimm wie religiös zu sein, weil du dann mit 100%iger Sicherheit davon ausgehst, dass das nicht, das weiß, solange es keinen Gegenbeweis gibt, geht man erstmal davon aus, dass es keinen Gott gibt, aber ich sag mal, die Möglichkeit theoretisch, wer weiß, der Mensch ist nicht in der Lage, das alles einzufangen, was um ihn herum passiert und vielleicht gibt es irgendeine Ebene. Ich denke immer, wenn ich auf Autobahn fahre und von hinten schräg einen, der auf einer anderen Spur fährt, angucke und obwohl er unmöglich sehen kann, dass ich ihn angucke und er sich in dem Moment umdreht, dann denke ich, es gibt so eine Art von metaphysischer Geheimverbindung zwischen Menschen, die noch nicht erforscht ist. Und deswegen würde ich gar nicht ausschließen. Was?
Das ist schön, dass du das gerade sagst. Da fällt mir eine Geschichte meiner Kindheit ein. Das ist genau metaphysische Verbindungen oder morphische Felder. Man will nicht dran glauben, aber eine Geschichte, die ich seit meiner Kindheit, wenn ich das da kurz mal einwerfen darf, ja, erzählen möchte, ist folgendes. Ich stand mal an einer Bushaltestelle und habe ewig lange auf den Bus gewartet und ein Bus ist ausgefallen. Es hat geregnet, es war in Stelling am Hagenbecks Tierpark. Und auf einmal geht eine alte Frau vorbei, guckt mich an und sagt, er kommt gleich. Und ich wollte sie fragen, wie spät es ist, habe aber noch nichts gefragt und sagt, der kommt gleich, der Bus. Und geht weiter und dann denke ich so, das ist wirklich wahr, ich habe diese Geschichte immer noch in Erinnerung. Und dann kommt um die Ecke der Bus gebogen und sie ist schon so 50 Meter entfernt. Und dann habe ich im Kopf so gedacht, sag mal, kannst du meine Gedanken lesen oder was? Dann dreh dich nochmal um, wenn du es kannst. Und ich schwöre, mir sollen die Beine abfallen, wenn das nicht stimmt. Die alte Frau hat sich nochmal umgedreht und hat mich nochmal angelächelt in dem Augenblick, in dem ich dieses Gedankenspiel eingesetzt habe. Und das war für mich damals als Kind eine prägende Erinnerung, wo ich auch, also das war ein bisschen mystisch. Ich weiß, es klingt jetzt total unspektakulär, aber das ist so eine Sache. Als Kind bist du ja noch rein von allen Außenwirkungen und von allem Scheiß, der dich später ablenken wird. So. Und ich habe da wirklich diese Frau fokussiert und sie hat sich nochmal umgedreht, als wenn sie meine Gedanken gespürt hat. Ich weiß, klingt jetzt alles albern und esoterisch, aber vielleicht ist es manchmal wirklich so im Leben. Ich glaube daran. Ich glaube auch, dass du Energien freisetzen kannst.
Kennst du dieses Phänomen nicht, dass man auf der Autobahn fährt und von jemanden hinten schräg von hinten in das Fahrerfenster oder Beifahrerfenster eines Autos gucken möchte, was auf einer anderen Spur ist. Oder reinguckt. Und weil man irgendwie gelangweilt ist oder sich umschaut oder Beifahrer ist oder sowas. Und das passiert sehr oft, dass sich diejenigen Leute, die dann angeguckt werden, obwohl sie unmöglich sehen können, dass sie angeguckt werden, in dem Moment umdrehen. Ich weiß gar nicht, vielleicht spüren sie auch das andere Auto, was dann hinter ihnen... Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube auch immer, das ist so eine Art von... Und man selber spürt es manchmal auch. Weißt du, man selber hat auch das Gefühl, dass man angeguckt wird und dann dreht man sich um und dann treffen sich so Blicke von irgendwie einem Typen, der aggressiv hinter einem herfährt oder der einfach nur doof guckt. Das passiert total oft. Ist egal, wenn wir weiterreden, dann werden wir irgendwann anfangen, bei Astro TV irgendwelche komischen Energiesteine zu verkaufen. Dann
muss Olli und Jan rechtlich die Hand anziehen. Der neue ESO-Podcast von Jan und Olli.
Nee, aber ich finde, um den Gedanken zu Ende zu bringen, ist auch nur so eine Theorie. Wie gesagt, alles im Fluss und so, ne? Aber dass Journalisten auf der Suche nach der Wahrheit sind, gerne im Rahmen der Grenzen, im Rahmen des Möglichen arbeiten oder das zumindest die meiste Zeit tun. Und dass ich irgendwann, weil ich habe versucht, oder denkst seit einigen Jahren, warum bin ich eigentlich nicht Journalist geblieben? Warum bin ich abgeglitten ins unseriöse Fach? Und ich habe mich nie damit anfreunden können, glaube ich, also als ich Nachrichten gemacht habe oder irgendwelche ernsten Berichte, dass Sachen dann so sind. Und das, weil ich glaube, dass Sachen so sind, also wenn jetzt kein politischer Sachverhalt beschrieben wird, dass dann eben oft nur die inhaltliche Ebene zählt, aber zum Beispiel diese sehr wichtige menschliche Komponente selten berücksichtigt wird. Und ich glaube, das ist eben das, wo dann Kunst ansetzt, dass das quasi das menschliche
Motive
noch mit reingeholt werden.
Oder Ego-Gewichse auch oft einfach, ne?
Was meinst du?
Das ist Ego-Gewichse? Nein, ich meine damit, vieles ist auch einfach nur, viele Leute fühlen sich auch persönlich angegriffen. Also es ist ja auch so oft so. Es ist ja nun mal so, dass Journalismus heute eine viel größere Spannweite hat. Da gibt es alles von angeblich seriösen Zeitungen, die auch immer mehr verschwimmen oder fragwürdige Sachen machen, weil sie Klickzahlen haben müssen. Der Spiegel hat ein neues Layout auf der Homepage, ist mir heute aufgefallen.
Finde ich ganz gut.
Es ist schön aufgeräumt. Finde ich auch ganz gut. Aufgeräumt, sachlich und alles drumherum weg. Aber ich meine, es gibt ja jetzt alles. Es gibt zum Beispiel auch diese ganzen Internetsachen, wie ja wo Linus zum Beispiel heute auf Noisy und so. Ich bin mir noch nicht im Klaren drüber, wie viel Gewicht solche Sachen haben und was jetzt wirklich daran wichtig ist oder was nicht. Also es ist ja alles so, dass du hast heutzutage viel mehr Möglichkeiten oder du bist als Journalist ja auch immer viel mehr berufen, deine eigene Meinung einzubringen. So, das ist ja ganz oft so der Fall. Und das ist gut, wenn du das in gewissen Medien machst. Bei manchen Sachen finde ich es dann auch wieder fragwürdig, wenn sie es machen. So. Aber das geht jetzt alles zu weit. Das ist jetzt hier eine Journalismus-Theorie, die ich jetzt gar nicht so weit führen will.
Nee, warum bist du denn Künstler geworden? Abgesehen davon, dass es quasi das Einzige war, was ich irgendwie noch...
Das Einzige, was für mich noch ging.
Was noch ging, genau. Keiner nach dem Lebenslauf gefragt hat.
Ja, oder wo keiner gesagt hat, weißt du was, Schulz, du kannst gerne den Job hier machen, aber dann komm bitte pünktlich oder sowas. Weißt du, das ist ja alles so, ich habe ja viele Jobs in meinem Leben gemacht, aber irgendwann fühlte ich mich auch dadurch berufen, dass ich dann irgendwann wirklich feststellen musste, das ist das, was ich am besten kann, Leute unterhalten. Ich habe am Wochenende 3 Konzerte gespielt, die letzten 3 mit meiner Band, und das waren 3 tolle Konzerte. Und es waren 3 unterschiedliche Locations, wenn ich es kurz erzählen darf. Einmal in Lingen, das war relativ dörflich, Leute haben bei den Songs durchgeredet, so mit Bierbecher Aschenbecher in der Hand und das war aber, früher hätte ich die alle zusammengeschissen. Inzwischen ziehe ich das dann einfach durch, hat trotzdem Spaß gemacht, weil ich war mit meiner Band da, am zweiten Tag in Bochum, einen der besten Auftritte seit Ewigkeiten, über 1000 Leute in so einem Zelt, nebenan hat hier Corinna Kebikus gespielt und
Corinna das Kebikus. War so,
oder ich weiß es wirklich gerade.
Colleen Fernandes.
Nein, nicht Caroline. Caroline Kebikus gesungen. Caroline
Kebikus. Gespielt.
Und das Witzige ist, die hat nach mir gespielt im Comedy-Zelt. Ich habe im Musikzelt gespielt. Und dann habe ich mir den Auftritt von Caroline Kebikus angeguckt, die letzten 5 Minuten. Und dann war das Konzert vorbei. Und dann ist die, kein Witz, mit so 3 Leuten um sich herum, so zum Bus, nee, nicht zum Bus, zum Auto, im Stechschritt, also mehr so gelaufen, sind die gelaufen. Und die auch so neben ihr her, so nach dem Motto, so, alles klar, sie kommt raus aus dem Zelt. Wir müssen jetzt weiter einen Wagen. Wir haben noch einen Auftritt jetzt hier irgendwo in, keine Ahnung wo, in Bayreuth oder so. Und sind dann irgendwie da so quer über, also in einer Wichtigkeit, da war ich dann ein bisschen über erstaunt, aber vielleicht ist auch irgendwas Schlimmes passiert, ich will mir jetzt nichts anmaßen, aber das da, alle haben so verwirrt geguckt, die ist sofort nach dem Auftritt, also hat auch nicht nur irgendwie so tschüss, sondern sofort im Laufen zum Auto, ja, wir müssen jetzt weiter, wir haben hier noch, so ein Leben musst du mal führen, dass du im Stechschritt oder beziehungsweise im Dauermarsch da irgendwie raus musst, weil da noch irgendwas anliegt, war beeindruckend, muss ich auch mal machen, hast du auf alle Fälle die Aufmerksamkeit des gesamten Festival-Inventars auf deiner Seite, wenn du das machst. Jan, ist jetzt nicht so spannend für dich, ne? Frag mich noch, wie der dritte Auftritt in Erfurt war.
Wie war der dritte Auftritt in Erfurt? Oh, Erfurt ist ein Garant für gute Laune.
Nee, war wirklich super. Kleinster Laden, den ich seit Ewigkeiten gespielt habe. 500 Leute, super gut. War letztes Konzert, das hat so keiner richtig, eigentlich auf dem letzten Konzert, da feiern die Leute das nochmal richtig ab, aber die Erfurter, die haben andere Probleme. Die haben das ganz normal gemacht. Das war trotzdem ein sehr, sehr netter Abend. Jedenfalls, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, war das toll. Aber wo wir schon mal beim Thema Musik sind, Jan. Ich habe mich mal wieder in der Hip-Hop-Welt ein bisschen umgeguckt. Ich hatte ja Hip-Hop ein bisschen aus den Augen verloren. Ja. Kollega hat einen 18 Minuten Diss-Track gegen Flair gemacht. Ja,
wollte ich mit dir diese Woche noch drüber reden. Gegen Flair. Ja.
Genau.
Ich sag mal, ich habe mir den mehrmals angeguckt. Sag mal.
Ja. Und Flair hat in den letzten 7 Jahren ja wirklich eigentlich auch sehr viel Aufmerksamkeit daraus gezogen, dass er Kollega gedisst hat und gesagt hat, dass der Typ nicht real ist und sonst was. Und man fand es peinlich, aber auch manchmal ein bisschen witzig. Ich habe mir viele Interviews auch angeguckt, weil ich es auch amüsant fand. Manchmal musstest du nach 20 Minuten ausmachen, weil der sich einfach im Kreis gedreht hat. Und man hat sich das angeguckt und ich habe ja wirklich auch
sprachlich
ganz...
Oder hat er sich wirklich im Kreis gedreht?
Sprachlich und
mit dem Interview alles. Aufgestanden und sich einfach im Kreis gedreht.
Ja, so ein bisschen. Naja, auf alle Fälle war das dann auch irgendwann, war der Drops gelutscht so. Und man dachte so, ja, armer Flair und so. Jetzt pass aber auf. Und wir haben ja auch Kollega in der Sendung gehabt und ich fand Kollega, also ich bin ja großer Fan von seinen Wortspielen gewesen, von seinem Humor. Und ich bin vielleicht jetzt ein Wendehals, wenn ich das sage, aber ich stehe dazu nicht, ich bin ja keiner Hip-Hop-Szene angehörig. Das Video und die 18 Minuten von Kollega sind echt scheiße, weil es ist einfach nur Gedisse und es ist einfach nur ein gepumpter Typ jetzt mit so einem Bart, der diesen Look fährt und ich mag den Typen total gerne. Ich finde Felix Blume wirklich ein hart arbeitender, guter Typ, der viel gemacht hat. Aber das Ding hätte er sich jetzt echt mal sparen können, weil es ist total blöd, jetzt jemanden komplett auseinanderzunehmen, der sich 7 Jahre selber zum Affen gemacht hat. Und jetzt kommt der Rückkehrumschluss. Flair hat eine neue Platte gemacht, die habe ich mir gekauft und die ist super. Die ist echt gute Unterhaltung. Das ist die beste Platte, die der Typ seit langem gemacht hat. Und dann auf einmal ändert sich so das ganze Bild und du denkst so, Alter, warum machst du jetzt einen 18 Minuten Diss-Track gegen einen Typen, der sich selber schon irgendwie blöd gemacht hat? Und Flair bringt auf einmal die beste Platte seiner Karriere raus und ein Kollege steht da in so einer Tiefgarage oder in so einem Ding und macht das Ding, was auch schon Bushido gemacht hat und was auch schon Dings gemacht hat. Jetzt, wer war das letzte noch mal hier?
Und ist das zweite Mal vor allen Dingen. Fanpost 2, es ja, gab cool. Ja schon mal einen, weißt du?
Ja, aber das war, glaube ich, auch gegen andere Leute. Das war auch noch halbwegs cool. Und der wird auch wieder gute Sachen machen, Kollege. Also es geht jetzt nur mal um die Momentaufnahme gerade. Es geht gar nicht darum, dass ich jetzt auf einmal, ich werde mich jetzt aber auf keine das, Partei
hast
schlagen.
Mit der Karotte verstanden? Hast du mit der Karotte verstanden, was das soll? Ist es irgendwie so ein...
Was das ist ein Running Gag, der schon seit Jahren, ich glaube, das hat mit Farid Bang angefangen, der hatte ja auch irgendwie, Farid Bang ist ja auch der Freund von Kollega und die haben den mal besucht und haben ihn Karotten vor die Tür gelegt. Und eine Sache muss man sagen, ich weiß nicht, also Kollega ist tatsächlich, Flair ist tatsächlich im Heim aufgewachsen und der hat wirklich ohne Eltern aufgewachsen und so. Und das kann er jetzt alles glorifizieren oder nicht, aber sich darüber witzig zu machen und darüber so, das ist so eine blöde, ich weiß, im Hip-Hop ist alles möglich, aber immer diese Scheiße, sich so wirklich auf die gemeinsten und bösesten Sachen machen. Ich finde, da haben wir ein bisschen die Distanz verloren.
Wer sind denn wir, um uns hier irgendwie mit irgendwelchen moralischen Urteilen über das, was erlaubt
ist? Wieso? Ich würde mich nie darüber witzig machen, wenn jemand im Heim groß geworden ist. Ich würde mich auch nie darüber witzig machen, wenn jemand ohne Eltern...
Ohne Scheiß, das ist nicht wahr. Ich weiß genau, je nachdem, um wen es geht, bist du zu allem fähig. Genau.
Wem habe ich denn schon... Bullshit, Jan.
Nee, du kennst doch gar keinen, der im Heim aufgewachsen ist. Du bist doch einer von diesen privilegierten Mittelklasse-Typen. Du kennst doch gar keinen, bei dem die Familie so kaputt war, dass er im Heim aufgewachsen ist. Ah, nee, stimmt gar nicht. Ich kenne auch welche.
Ah. Ja, ich könnte jetzt hier eigene Geschichten erzählen, aber will ich jetzt nicht. Aber,
lass mal. Nee, komm, ist zu traurig. Ich möchte ganz kurz eine Analogie aufmachen.
Nee, aber ganz ehrlich.
Ein Vergleich.
Ja.
Ein Vergleich zwischen der ich finde der Diss-Track von Kollega gegen Flair ist für mich das Toni Erdmann des deutschen Hip-Hops. Hast du Toni Erdmann gesehen? Maren Ade, neuer, der mega Film. Nee,
möchte ich sehr gerne sehen.
Habe ich mir gerade gestern angeguckt, weil alle gesagt haben, musst du unbedingt reingehen. Und ich sag mal so, wie bei Kollega, man fängt irgendwann an, auf die Uhr zu gucken und denkt dann so, alles klar, okay, jetzt mal hin und kommt zum Punkt. Und Problem war dann irgendwann, es war dann so Viertel nach elf und der Film war noch nicht zu Ende. Es war kurz bevor es zu diesem Brunch geht und da bin ich einfach aus dem Kino aufgestanden, weil ich gedacht habe, okay, jetzt reicht mir das. Ich habe jetzt schon keinen Vorspann und so, keinen Filmtitel. Finde ich auch schön, dass man sich jetzt nicht so an so Formen hält und es war wahnsinnig toll beobachtet, ganz, ganz toller Film bis dahin, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr weiterzugucken, weil ich gedacht habe, es kann jetzt noch 3 Stunden so weitergehen, es kann aber auch in 2 Minuten zu Ende sein.
Das liegt aber daran, dass du ein Internetopfer bist, Jan. Sorry,
das ist nein, das stimmt
nicht. Das liegt daran, dass du die Leute nicht mehr diese Aufmerksamkeitsspanne haben,
nein,
dass sie jemanden Film reinziehen können nach einer Stunde.
Das stimmt nicht. Ich gehe mit einer Erwartung in den Film. Ich sag mal, also der Film ist, ich sag mal so, extrem stark, wenn es um Detailbeobachtungen geht. Es gibt eine ganz tolle Szene, wo es geht ja um einen Vater, der quasi seine Tochter besucht. Also ich sag mal, ein relativ flacher Spannungsbogen. Und wirklich wird dann sehr schön weird und wirklich echt lustig, wahnsinnig toll beobachtet. Ganz tolle Schauspieler, wirklich muss man sich angucken, den Film. Eine ganz tolle Beobachtung, wo der Vater sich von der Tochter verabschiedet. Und das ist so eine ganz merkwürdige, ablehnende Stimmung zwischen den beiden. Und dann sagen sie Tschüss. Und der Vater möchte mit dem Fahrstuhl runterfahren. Und es ist bereits Tschüss gesagt. Aber der Fahrstuhl, es dauert noch einen Moment, bis der Fahrstuhl kommt und dann die Tür aufgeht. Kennst du das? Wenn man sich von jemandem verabschiedet, aber irgendwelche äußeren Einflüsse dafür sorgen, dass man noch nicht sofort auseinandergehen kann. Und dann steht man da und in all der Awkwardness und weiß nicht, wo man hingucken soll. Und das ist wirklich gigantisch. Und solche Momente sind ganz stark in dem Film. Aber ich denke mir dann so, bei allem, hey, ich mache mich frei von den Dogmen, den so ein Film mit sich bringt, ich gehe mal ganz frisch und unverbraucht daran. So ein kleines bisschen Form hätte ich mir am Ende dann doch gewünscht. Das ist so die einzige Kritik, die ich hätte. Hätte ich mir auch bis zum Ende angeguckt. Ich gucke ihn noch zu Ende. Es hatte gestern andere Gründe, warum ich das nicht geschafft habe, mir zu Ende. Ich hatte noch einen Anschlusstermin um 11 Uhr abends. Frag nicht.
Anschlusstermin? Das musst du kommen, wenn du
so. Anschlusstermin um 11 Uhr abends. Frag nicht.
Was war denn das für ein
Anschlusstermin? Die ganze Nacht durchgefickt.
Hast du?
Nee.
Die
Zeiten sind vorbei, Olli. Die Zeiten, die nie da waren.
Ist auch, weißt du was, jetzt, guck, Jan, du bist jetzt Fame, das wird jetzt gehen, du kannst jetzt mehr ficken als pissen, wie wir damals in Stellingen gesagt haben. Ja. Aber, will man das jetzt noch?
Ja, guck dir Promi Big Brother an, da hast du den Prinz Markus von Anhalt, der sich an irgendeine 26-jährige Bachelorette ranschmeißt, die einen aufgespritzten Arsch hat. Und das ist ehrlich gesagt...
Zum Glück ist er überhaupt nicht aufgespritzt, ne?
Letztlich ist es doch das Gleiche, ist doch dieses ganze Rumgeficke das Gleiche, nur dass man beim eigenen Rumgeficke halt das nicht von außen sieht, sondern eben der Prinz Markus von Anhalt ist, der irgendwelchen aufgespritzten Arschen hinterher rennt.
Sehr schönes Bild. Ich habe das noch nicht einmal gesehen, aber ich habe gehört, vorgestern lief ein Song von mir bei Big Brother. Und zwar bei diesem Markus Prinz Anhalt, Koks und Nutten.
Mhm. Ja, das ist, wenn sich der Cutter so ein kleines bisschen den Schmerz abschütteln möchte, dann greift er so ein bisschen in die Indie- oder Kult-Pop-Ecke und spielt mal ein Instrumental von Morrissey oder irgendwie mal was, ein Hip-Hop-Beat oder sowas, den Leute cool finden. Letztlich ist es trotzdem Asi-TV, also richtig asozial.
Ich weiß trotzdem, aber meine Songs wurden schon öfter in solchen Formaten gespielt. Ich war auch schon im Dschungelcamp vertreten und noch bei, ich glaube, Promi-Dinner oder so. Also ich würde öfter mal bei solchen, also bei Volkssendungen würde ich gerne
mal gespielt. Bei mir ist Polizistensohn immer ich habe Polizei wird immer als Instrumental gespielt, als lieben Gruß, wenn irgendwie was der Ordnungshüter irgendwie bebildert werden muss.
Ich habe vergessen, in der letzten Sendung dir ein Lob zu geben. Pass auf, Jan. Wir sehen uns, du meldest dich gar nicht mehr privat. Komm, können wir auch ruhig mal offen hier sagen, wenn man dich anruft, sagst du, ich melde mich gleich zurück, kommt nix. Deswegen sage ich dir hier in der Sendung, Polizisten so ein Teil 2, ne? Ich habe erst gedacht, oh Gott, jetzt macht er noch einen zweiten Teil, wie scheiße. Und da habe ich mir angeguckt, ich find's mega. Wollte ich mal kurz sagen, hätte ganz schnell in die Hose gehen können, indem man, ich weiß, du willst jetzt auch nicht, hätte echt schnell, weil man denkt, jetzt noch mal einen draufsetzen auf diese Nummer. Und dann ist das qualitativ doch so gut gewesen, dass ich sagen musste, und ich bin tatsächlich, obwohl wir beide befreundet sind, mit der Haltung reingegangen, jetzt Hand aufs Herz, Olli macht die Hose auf. Jan kniet sich hin, Olli macht die Hose auf. Also pass auf. Ich bin mit der Haltung reingegangen. Ja, jetzt versucht er nochmal das. Das war mein erster Gedanke, der mich in den Kopf ging. Und dann lief das immer länger. Ich dachte, geiles Video, cooler Text, witzig gemacht, wieder auf einem hohen Level, besser als viele normale Rap-Veröffentlichungen. Wirklich Respekt, wirklich gut gelungen. Das nur mal ganz kurz gesagt.
Ganz lieben Dank, du Wasser auf meine Mühlen. Letztlich, aber weißt du, das Ding ist ja, macht man jetzt nach dem Polizisten-Ding, machst du so ein Abgekulte von einem neuen Beruf oder versuchst du mal einen ganz anderen Ansatz? Und letztlich, kann man ruhig mal verraten, ist der Text eigentlich kein bisschen lustig gemeint?
Ich weiß, aber trotzdem ist es witzig.
Das weiß ja auch keiner.
Ich sag's
auch, das interessiert auch keinen mehr.
Weißt du was? Das interessiert sie alle noch, Jan. Ja. Übrigens, du hast auch neulich, was hast du bei Quotenmeter gewonnen?
Eine Quotenmeter Fernsehpreisklasse. Das erste Mal seit 5 Jahren. Das ist, oder seit 10 Jahren oder so. Das ist ein ganz toller Fernsehpreis, wo Joko und Klaas, glaube ich, schon vor 3 Jahren abgeräumt haben. Und ich habe mich immer geweigert, Leute über meine Facebook- und Twitter-Accounts dazu aufzurufen, für mich für irgendwas zu voten oder so. Das finde ich nämlich total scheiße. Ja. Und ich habe das deswegen nie gemacht. Und das habe ich auch dieses Mal nicht gemacht, aber ich habe trotzdem die Tasse gewonnen, weil offensichtlich Leute von sich aus gewotet
und
haben.
Ich mach neulich meinen Schrank auf und sehe tatsächlich, nachdem ich gesagt habe, weil ich hab sehr viele Tassen, Quotenmeter-Tasse, Olli Schulz als bester Moderator für Schulz in the Box. Und weißt du was, ich habe es noch nicht mal mitbekommen, dass ich den Preis gewonnen habe. Ich habe aber diese Tasse bei mir stehen. Das ist kein Witz. Ja, die hat mir mein Management irgendwann gegeben, weil die wohl hingeschickt haben. Also ich weiß nicht mehr, das muss jetzt in den letzten 2-3 Jahren gewesen sein, dass ich den ersten Preis oder den Preis gewonnen habe als bester Moderator für Schulz in the Box. Und dafür möchte ich mich nachträglich nochmal bedanken. Schade, dass mich keiner darüber kennt.
Wo ist die Sendung heute? Wo ist die Sendung heute?
Ja,
wo ist sie?
Die macht jetzt Smudo, Michi Beck und vielleicht noch jemand. Aber ja, das ja auch. Michi Beck habe ich getroffen auf Ibiza, fällt mir gerade ein noch.
Was?
Ich war im Urlaub doch und da habe ich den getroffen. Fällt mir nur jetzt gerade ein.
Im Urlaub?
Ich war dieses Jahr auf Ibiza im Urlaub, ja. Aber nur ganz kurz.
Ich habe Kohle gar nicht.
Ibiza ist voll die. Und dann haben wir aber auch nicht über die Sendung geredet. Und Smudo habe ich auch getroffen. Der hat auch eine Folge gemacht von der Sendung, weißt du? Ich weiß nicht, wie es weitergeht bei Schulz in the Box. Ich bin damals, um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, ausgestiegen bei der 2. Staffel, weil ich überfordert, genervt war von vielen Sachen und dermaßen irgendwie Druck hatte, eine neue Platte aufzunehmen. Alles ein bisschen durchgelaufen, aber man muss Prioritäten setzen. Und ich habe auch tatsächlich, Jan, kann ich auch mehr sagen, mich neulich mit den ProSieben-Leuten getroffen, wegen einem anderen Projekt. Weiß nicht, was daraus wird, aber ich habe mich auch entschuldigt dafür, dass ich da so resolut war und dann da ausgestiegen bin. Aber ich habe dafür eine tolle Platte aufgenommen, mit der ich jetzt 2 Jahre auf Tour gehen konnte. Und das war mir das irgendwie wert und wichtig. Ja,
okay. Ja, du bist halt ein Künstler, weißt du? Und das schließt sich wieder der Kreis. Das ist eben dieses Ding, du kommst aus so einem Künstlerumfeld, wo man einfach mal die Brücken abbricht. Einfach und dann auch einem scheißegal ist, dass seine Brücke weg ist. Und du baust dann einfach eine neue. Und ich versuche einfach immer, und das ist mein großer Struggle diese Woche mit der Firma einfach. Ich versuche einfach immer so wahnsinnig nett zu sein. Und letztlich machen wir uns mal nichts vor. Es läuft wirklich ausschließlich nur deswegen rund, weil ich so geil abperforme. Weil ich so ein
mega. Ja, Jan, das glaube ich nicht.
Auch moderativ und. Nee, meinst du nicht?
Das glaube ich nicht. Ich glaube erstmal,
dass du Meinst du nicht, dass es daran liegt? Meinst du nicht, Olli?
Ja, ich glaube, zum größten Teil liegt es natürlich an dir und deiner geilen Performance, Jan, und all den geilen Sachen, die du dir 24 Stunden am Tag ausdenkst. Aber ich muss sagen, dass du ein super Team hast. Ich glaube, dass man da ab und zu, und ich glaube, dass du echt ein kalter Fisch bist, der reinkommt zur Konferenz und sofort wieder weg ist und nicht einer deine Handynummer hat.
Ja, das stimmt. Ist doch, haben eigentlich alle meine Handynummer. Ich glaube, weil die irgendwie einer
keine,
mal...
Da traut sich keiner anzurufen.
Nee, das stimmt. Es trauen sich relativ wenig Leute anzurufen. Und immer wenn ich eine Handynummer auf meinem Display sehe, die ich nicht kenne, wird die sofort gesperrt. Weil ich keinen Bock habe, Leute anzurufen, die ich nicht kenne. War letztens ein bisschen blöd, weil es hat jemand sehr Wichtiges angerufen, der einfach eine andere Handynummer hatte. Schade. Naja, Pech gehabt. So ist es einfach. Nee, ich weiß gar nicht, was mache ich denn jetzt eigentlich
mit Ich hab Polizei.
Ich hab nichts zu tun. Bis Mittwoch lege ich die Füße hoch.
geil. Und
wirklich, ist es jetzt wirklich eine Protesthaltung von dir, um den Leuten mal zu zeigen, dass ohne dich nichts geht?
Nein, das ist so eine Art Experiment. Es ist so eine Art Teambuilding-Maßnahme. Und das ist natürlich... Das ist natürlich auch echt, also das ist ja, glauben ja immer viele Leute nicht, dass die Sachen, die wir machen, eigentlich meistens, ich sag mal, in 99% aller Fälle ist das auch nicht gestellt und gefaked. Die haben mich ausgesperrt bei Slack, ich habe keine Ahnung, was die vorbereiten. Ich habe gesagt, ihr kommt am Mittwoch, treffen wir uns wieder und dann steige ich in Anzug und mache auch nicht mal die Probe der Sendung mit, sondern ich gehe einfach raus und guck mal, was passiert. Das machen wir jetzt einmal, mal so testweise, um mal zu gucken, was das so mit uns macht. Und es stimmt auch wirklich, was ich vorhin erzählt habe. Man ist ja, guck mal, in der Sendung kann man es ja mal öffnen, ne? Ich mache eine Sache, die im weitesten Sinne als Late-Night-Show. Du redest immer über deine Musik, ich rede jetzt mal über meine Arbeit, ganz kurz.
Mach doch,
das wird
mach
auch, doch. Das wird auch wieder besser, das hört auch wieder auf. Also ich habe kein Interesse daran, nur um eine Sache zu kreisen. Aber manchmal muss man
Sachen mal aussprechen. Neulich hat sich jemand beschwert bei mir und hat gesagt, ja, ich bin mal eine Zeit lang ausgestiegen, als Jan eure Sendung als Plattform genommen hat, um seine eigenen Sachen nur noch klarzustellen. Und da habe ich gesagt, aber die Sendung haben wir ja auch ein bisschen, um unsere Sachen klarzustellen. Das ist ja auch eine Klarstellung. Also ein bisschen ist es ja auch so, das ist ja völlig legitim.
Ja, es ist so ein bisschen die Bedienungsanleitung zum sonstigen künstlerischen Schaffen, also zumindest ein bisschen. Ist egal, wollen wir jetzt nicht, also ich wollte einmal sagen, weil das ist natürlich eine schwierige Situation, du startest mit so einem Vorhaben, eine Late-Night-Show zu machen. Erstmal musst du dich frei machen von diesen ganzen großen Vorbildern. Also alleine sich frei zu schwimmen und irgendwie das Gefühl zu haben, was anderes zu machen als Schmidt, dass nicht in jedem zweiten Satz irgendwie mit dem man sich dann beschäftigen muss, dann man irgendwie verglichen wird. Das ist zum Glück relativ schnell vorbei gewesen. Also erstaunlicherweise eigentlich. Weißt noch damals, wie wir Grissemann und Stermann abgelöst haben und wir auch erstmal das Gefühl hatten, wir mussten die abschütteln und wir behauptet haben, die wären tot. Weißt du das noch? Mhm. Bei Radio 1?
Weiß ich noch. Ja, weiß ich noch.
Serda Somuncu hat diese Woche unsere Sendung, unseren alten Sendeplatz bei Radio 1 übernommen.
Mit dem habe ich vorgestern telefoniert.
Ich war auch bei Serda vorgestern war er bei mir in der Garderobe.
Wir haben telefoniert vor ein paar Tagen und da hat er mir erzählt, dass er die Sendung übernimmt und so und dass er das macht und so und dass er aber auch überhaupt kein Beef will. Also wenn wir mit Serda willst du kein Beef haben, weil er dich einfach niederschreit. Also das in erster Linie.
Er beißt einfach den Kopf ab.
Ja, der ist ja wirklich, also der hat ja so eine Alpha-Tier-Funktion manchmal und ist dann auch immer sehr schnell und kann auch dann, und das ist so eine Mischung aus laut und aber auch gute Argumente und das ist dann ja so, mit denen kann man gut kämpfen so, aber er hat mir versprochen, den ersten Song, den er sich in seiner Sendung wünscht, der soll von mir kommen.
Oh.
Ja, weiß ich nicht. Mal gucken, ob er das macht.
Lief doch auf schon alle am Sonntag. Ich glaube, hat er gemacht.
Hat er gemacht?
Also, ja, aber ich weiß auch genau, ich hatte auch Grissemann und Stermann gegenüber ein komisches Gefühl, dass man den Sendeplatz bekommt. Aber ich, als wir gesprochen haben, ich habe absolut null daran gedacht, dass ich es irgendwie scheiße finde. Ich meine, wir haben doch freiwillig gesagt, dass wir mal was anderes machen wollen.
Von daher ist es doch. Und selbst wenn das Christian Ulm und Sibylle Berg machen würden, wer mit. Also, das ist ja so die engsten Vertrauten. Also, es ist ja egal, wer es macht eigentlich. Oder? Das ist Hauptsache, die haben eine gute Sendung, weil Radio 1 kann man jetzt auch mal sagen, nachdem man vielleicht mal auch mal kurz sauer war, dass man sich so, ist immer noch der beste Sender in Berlin.
Ich
war ein bisschen sauer.
Ja, du warst ein bisschen sauer.
Ich war nicht sauer. Falsche Tatsachen. Ich kann auch verstehen, dass die ein bisschen sauer waren. Ich kann auch generell verstehen, wenn Leute mal sauer sind. Ich finde es aber immer ganz gut, wenn Leute auch mal wieder nicht sauer sind. Wenn die das schaffen, auch mal dann diese Säuerlichkeit wieder abzulegen. Das ist eine Sache, die auch, also wenn man anfängt, dann alles so weiterzudrehen, dann kann man sich in einen Wahnsinn. Ich finde es gut, mal kurz sauer sein und dann auch wieder süß werden. Ganz süß, wie so ein kleines Faultier.
Was ich sagen wollte, um nochmal ganz kurz zum Thema Weiterentwicklung von so, was man eigentlich künstlerisch macht. Weißt du, man startet dabei bei ZDF Neo bei einem kleinen Sender, wo man jede Woche quasi aus 0% irgendwie 2% machen soll, damit es irgendeiner guckt. Das ist ein kleiner Sender und man muss Aufmerksamkeit generieren. Und man kommt dann irgendwann, wir machen die Sendung jetzt seit 2013, seit 3 Jahren. Und haben, ich sag mal, schon ganz gut abgeliefert in der Zeit. Und irgendwann hast du das Gefühl, du musst überlegen, wie das eigentlich weitergehen soll. Also läuft das jetzt wöchentlich so weiter? Welche Richtung entwickelt sich das? Will man eines Tages vielleicht mal nicht derjenige sein, der irgendwie Deutschlands ältester Alternative-Künstler im Fernsehen? Hat man irgendwann Bock, mal irgendwie Wetten, das zu moderieren? Also weißt du, solche Sachen, natürlich denke ich über solche Sachen nach, wie geht das eigentlich weiter? Was macht man eigentlich so perspektivisch? Und das ist tatsächlich gerade so, das ist gar nicht so einfach. Also diese Erdogan-Geschichte, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen zu wollen, das war so ein unglaublicher Vorgang, dass man, wenn man jetzt darauf aus ist, es immer
noch krasser machen zu wollen, dass man, wenn man das im Hintergrund hat, dass man einfach das eigentlich vergessen kann, wenn das der Anspruch war. Und wenn es darum geht, ich sag mal, eine regelmäßige, coole, entspannte Talkshow zu machen, bei der man so ist, wie man ist, muss man sich auch überlegen, wie man die Sendung verändert und ob man das dann irgendwie umgestaltet. Und das sind eigentlich so Prozesse, weißt du, es gibt ja, wie wir das öfter schon mal in der Sendung besprochen haben, für das, was wir machen, gibt es keine IHK, die dafür zuständig ist. Es gibt niemanden, der einem das sagt, sondern man muss das irgendwie selber rausfinden. Und das ist tatsächlich gerade eine Aufgabe. Also auch wie das weitergeht. Punkt. Egal.
Ja, hol dir doch mal einen Kreativen in die Sendung. Lass mich doch mal eine Sendung machen.
Nee, auf keinen Fall. Erster Ansatz ist ja schon mal zu sagen, wir machen mal getrennte Vorbereitungen und mal gucken, was passiert. Und ehrlich gesagt, solange man noch in Anführungsstrichen bei ZDF Neo ist, ist das genau das Richtige, das da mal auszuprobieren, was eigentlich passiert bei solchen Sachen. Ich finde es total spannend. Kann auch total scheiße sein. Und selbst wenn es total scheiße ist, sagt man, ja gut, dann gibt's halt nächste Woche eine Sendung, die wird dann wieder besser. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt nicht irgendwie, anfangen könnten, wieder ein geiles Musikvideo zu machen. Aber ich habe gerade einfach, keinen Bock, ein geiles Musikvideo zu machen, zum Beispiel.
Du hast ja auch schon ein paar geile Musikvideos gemacht.
Ja. Ist egal. Man darf sich nicht darauf ausruhen. Aber es ist tatsächlich so eine Sache. Ich beschäftige mich sehr gerade damit, wie man Dinge Next Level mäßig angehen kann. So, Punkt.
Ja, finde ich gut.
Ist wie ein neues Album. Wie wenn du ein neues Album machst. So, und da kann man natürlich.
Bin ich gerade dabei.
Ja.
Ich bin gerade dabei, ein neues Album zu machen. Und das macht total Spaß. Das ist die Sache, die mir am meisten Spaß macht.
Auf Englisch?
Genau. Und dann aber nochmal sagen, wir müssen nochmal ins Studio. Casper hat seine Platte übrigens auch zurückgezogen.
Warum?
Der hat ja auch angekündigt, ich glaube, die war noch nicht fertig. Ich glaube, die Plattenfirma hat Druck gemacht. Ich glaube, es ist immer das gleiche Ding. Es war auch bei Frieda Gold so. Also nicht, dass ich Frieda Gold und Casper jetzt vergleichen will, aber du machst was, bist vielleicht ein bisschen in deiner eigenen Blase, in deiner Welt, und dann spielst du es das erste Mal den Leuten vor und dann sagen die, weißt du was? Ist scheiße. Und dann muss man, ich war auch ein bisschen überrascht von diesem Casper-Song Lang lebe der Tod, weil eigentlich ist das erstmal der Remix von dieser Band, wo auch mal Philipp Käsbohrer ein Video gemacht hat. Die haben nämlich mal einen Remix gemacht von diesem Song von Dagobert. Und Dagobert singt da eigentlich seinen eigenen Song. Das macht ja mit, dieser Schlagersänger aus der Schweiz. Der macht da ja mit, weißt du, der singt ja auch in dem Song und singt aber eigentlich, das war eigentlich gar kein eigenes Lied, sondern das waren so zwei Sachen, die so zusammengemischt worden sind. Und vielleicht hat der Kaspar da gemerkt, das ist alles eigentlich nur zusammengesetzter Schrott. Ich mach mal lieber jetzt doch eine gute Platte. Und jetzt zieht er das nochmal zurück. Und bei Frieda Gold war das wahrscheinlich so, dass nur einer gesagt hat, das ist scheiße. Und dann hatten wir gemerkt, wenn der das sagt, dann werden das alle finden. Und haben das nochmal neu gemacht. Außerdem müssen die Kohle machen. Also Frieda Gold ist ja jetzt auch kein Indie-Projekt oder ähnliches, ne? Denen es ums Kunst geht, die wollen Platten verkaufen. Aber der Text von diesem Lied hat Linus Volkmann auch sehr schön beschrieben in seiner Kritik. Also ich weine Tonnen von Tränen oder sowas. Das ist wirklich so ein Bullshit,
und das, und wirklich, wenn man beim neuen Lied von Frieda Gold einmal im Kopf hat, dass es ums Kacken geht, kriegst du das halt nicht mehr raus.
Und dass sie auch noch nackt da sitzt.
Und wirklich auch eine geile Beobachtung, warum braucht Alina von Frieda Gold ein Handtuchturban, wenn sie so kurze Haare hat? Was ist das für ein Quatsch? Weißt du, du hast sie letztes Jahr von Handtuchturban ab. Das machen Frauen, wenn sie lange Haare haben, damit die einfach da oben drin trocknen. Keiner, der mit kurzen Haaren durch die Gegend läuft, hat ein Handtuchturban. Also wirklich.
Ich habe ein Handtuchturban gerade auf, sonst nix, und bin hier gerade in meiner Wohnung. Hier ist immer noch fest und flauschig. Wir machen noch mal einen Song und dann sind wir da. Jan, ich habe nämlich in meinem Kühlschrank, ich habe immer einen großen Vorrat an Crush-Eis in meinem Kühlschrank.
Kühlschrank ist immer ein bisschen blöd, weil das schmilzt relativ schnell im Kühlschrank.
Nee, du weißt schon, im unteren Bereich. Ich habe Crush-Eis und dann habe ich drei Kisten von dem leckeren Aniola-Getränk bekommen, genauso wie du, und werde mir jetzt noch mal kurz ein Gläschen einfüllen. Und darf ich noch
Mach mal.
Du hast sehr viel Hip-Hop auf unsere Playlist getan, sehr viel schlechten, fragwürdigen Hip-Hop. Ich versuche das heute mal ein bisschen wieder, also ein bisschen die Spannung nach oben zu kriegen. Hier kommt ein Hip-Hop-Song von einer Band aus meiner guten alten 90er-Jahre-Zeit. Der Song ist unsterblich. Das ist ein zeitloser Hip-Hop-Track. EPMD, Paris Smith und Eric Sermon, geilste Typen gewesen, haben eine gute Platte nach der anderen gemacht. bin ich mega Fan von. Und wir hören einen Song von denen, und zwar einfach Strictly Business. Das ist ein Hip-Hop-Song, das ist Oldschool, das ist Old-Fashion, das sind alte Reimketten, trotzdem unsterblich. Und den Song kannst du auch noch in 20 Jahren hören. Hier ist EPMD, Strictly Business. Und dann sind wir wieder da mit dem letzten Block unserer Sendung. Heute ein bisschen kürzer, weil ich muss gleich nach Düsseldorf fliegen. Da moderiere ich morgen, also gestern, wenn man die Sendung hört, einen Tag mit Fender. Die Gitarrenfirma Fender macht im Zack in Düsseldorf einen Talentwettbewerb. Und rate mal, wer den moderiert.
Du?
Genial. Du bist, wie du die Zusammenhänge manchmal entdeckst, Jan. Du bist echt ein Vogel, Alter.
Das kann ich. Zusammenhänge erkennen, das ist genau mein Ding. So, Leute, bis gleich.
Yo, hier ist Eric Sermon und Paris Smith mit EPMD und Strictly Business. Yo, jetzt aber auch anschalten und dann erst wieder die Sendung.
Ja, übrigens, die Songs sind auf der Fidi und Bumsi Playlist, falls jemand
auf der Fidi und Bumsi, genau. Achso, falls jemand neu dazu kommt, auf der Fidi und Bumsi Playlist. Kann man inzwischen eigentlich in der Suchfunktion bei Spotify, wenn man unsere Sendung eingibt, die Sendung auch mal finden? Das war so eine Sache,
auf jeden
die lange
Zeit. Auf jeden Fall.
Super.
Auf jeden Fall. Ja. Klar.
Ein Hoch auf Spotify. So, jetzt den Song hören und kurz abdancen in der Wohnung, 4 Minuten 30 ungefähr, kurz alte Hip-Hop-Moves rausholen, kurz hier einmal so ein Backspin oder so im Wohnzimmer drehen, bis man sich auf dem, wenn man zu schnell so schleudert mit nackten Beinen, kennst du das auch, dass man sich so auf dem über so einen Teppich, dass man sich dann so Verbrennungen holt?
Ja, kenne ich.
Ja, wer jetzt nach der nächsten, nächsten Block, hier sitzt jeder mit einer Verbrennung vorm Radio, vom Empfänger, meine ich, bis gleich.
Mit Janni und Olli.
Hier ist Fessi und Flauschi mit Jan und Olli.
Ja, hallo, wir sind
Fessi und Flauschi.
Wir sind die zwei Jungs von Spotify. Wir sind wieder da, es ist Sonntag. Wir machen heute so ein entspanntes Sonntagscafé hier am 9-11. Was hast du gemacht am 11. September 2001, na?
Kann ich erzählen, da war ich in zwischen Bremen und Bremerhaven und Udlede.
Haben wir schon mal erzählt.
Ja.
Auf dem Bauernhof.
Und ich muss auch sagen,
und ich saß bei meiner Ex-Freundin auf dem Bett, weiß ich noch, alles schon besprochen. Aha, jetzt
das ist Teil
an.
Das ist Teil meines Buches, was ja irgendwann mal rauskommt, deswegen kann ich das nicht nochmal erzählen alles. Aber ich wollte was anderes erzählen, Jan. Ich krieg tatsächlich immer Zettel zugesteckt. Das finde ich aber übrigens eine ganz coole Geste, oder die werden bei mir am Merchandise-Stand abgegeben, wenn ich Konzerte gebe, so Fanpost. Und ich muss sagen, wenn mir jemand Brief schreibt, dann lese ich den eher als diese ganzen ewig langen E-Mails, die man manchmal kriegt, obwohl ich die auch lese. Ich bin nur manchmal zu faul und habe nicht die Zeit, das alles zu beantworten. Jetzt hat mir aber ein Mädchen geschrieben, würde ich dir gerne vorlesen, weil ich weiß jetzt nicht, ob sie wollte, dass ich das hier vorlese. Ich sage ihren Namen nicht und ich werde auch jetzt keine Einzelheiten sagen, aber ich finde es einen ganz süßen Brief. Ich werde ihr den vielleicht auch noch privat beantworten. Allerdings hört sie diese Sendung und ich dachte, vielleicht beantworten wir zusammen diese Frage.
Gute Idee.
Hallo Olli. Hallo Olli, ich höre sehr gerne Sanft und Sorgfältig, jetzt ja Fest und Flauschig. Ich werde bald 12 und komme auf eine neue Schule. In eurer Radiosendung redet ihr manchmal über das Thema Pubertät. Und weil jetzt schon alle zu mir sagen, oh, du kommst bald in die Pubertät und mich das langsam nervt, wollte ich dich fragen, was kommt da eigentlich auf mich zu? Worauf sollte ich als Mädchen achten? Kannst du mir die Frage auf einer extra Seite beantworten oder sie mir mit einer Unterschrift an diese Adresse zurückschicken. Danke im Voraus. Ich sag jetzt nicht den Namen und so weiter.
Ja.
Und dann hat sie noch ein paar nette Sachen geschrieben. Und das ist eine Frage, die wir bestimmt beantworten können. Was kommt auf einen zu, wenn die Pubertät losgeht? Und muss man da überhaupt was sagen? Ist das nicht eine Sache, die jeder mit sich selber ausmachen muss? Warst du in deiner Pubertät ein unausstehlicher Typ, der seine Eltern so in Frage gestellt hat?
Unausstehlich. Also nee, ich habe meine Eltern nicht so in Frage gestellt. Ich war habe mich weggeschlossen und an Computern gearbeitet. Ich war ja quasi ein Lötlur. Wir hatten so einen alten Sharp-Computer und dann irgendwann so 1994, 1995 gab es dann so den ersten PC und ich habe mich ehrlich gesagt dann wirklich relativ früh mit dem PC, als mein Vater das Interesse verloren hat und ich irgendwann besser wurde als er, mit dem Rechner eingeschlossen und habe eigentlich, ich sag mal, das frühe Internet unsicher gemacht und war glaube ich da eher so ein Jugendzimmerhocker und dann später irgendwann so mit 17, 18 war ich am Wochenende mal in irgendwelchen alternativen Kneipen abgehangen mit Freunden, die cooler waren als ich, weil die alle Drogen genommen haben und ich habe dann relativ früh angefangen Sachen zu arbeiten und so, aber immer schon schwierig und ich glaube, was man deiner Leserbriefschreiber oder deiner Fanbriefschreiberin sagen kann, subjektiv verändert sich für dich eigentlich nicht viel, nur die Eltern werden wesentlich anstrengender auf einmal.
Das stimmt, die Eltern werden anstrengend und man fängt an, halt Sachen in Frage zu stellen. Aber das ist auch so eine Sache, wenn man ihr das jetzt so erklärt, ja, du wirst ein bisschen aufmüpfiger, das ist nämlich auch Bullshit. Ich glaube einfach, die Pubertät ist ein Abnabelungsprozess und das ist der Prozess in deinem Leben, wo du dich selber irgendwie mit Sachen auseinandersetzt und merkst, du bist auf dich alleine gestellt und wo so ein bisschen Autonomität beginnt in deinem Leben. Und das kannst du machen, wie du willst. Du kannst dir aber darüber im Klaren sein, dass nun mal deine Eltern die ganzen Jahre vorher dich aufgezogen haben und wenn sie gute Eltern waren und dich gut behandelt haben, dann sollte man das ab und zu auch nicht vergessen vielleicht, wenn man in der Pubertät ist und viele Sachen fragwürdig findet, wo man dann denkt, ja, meine Eltern sind so systemkonform oder haben sich mit dieser Welt vereinbart. Dabei ist so vieles im Argen in dieser Welt. Ich kenne aber auch wiederum Leute, die meiner Meinung nach nie aus der Pubertät rausgekommen sind, die immer noch sofort bockig und streithaft reagieren bei jedem Scheiß. Und ich glaube, wichtig ist, dass dieser Prozess irgendwann auch wieder beendet wird. Also, dass die Pubertät vielleicht wirklich nur eine Phase deines Lebens ist und du nicht irgendwie das so mitnimmst dein ganzes Leben lang, um dann immer jeden Scheiß irgendwie dagegen zu sein, weil es ist wichtig, dass man dagegen ist, wenn es wichtig ist und dass man auch da die Einschläge merkt, vielleicht wenn es dann irgendwie mal nicht so wichtig
ist. Ich finde, die Erkenntnis, dass die Eltern nicht immer recht haben, ist natürlich das, was in der Pubertät so reift, aber dass irgendwann kommt dann eben auch die Erkenntnis dazu, dass die Eltern eigentlich meistens dann doch ganz ganz gut richtig liegen oder lagen. Je älter man wird, weißt du ja auch, je älter man wird, wenn man eigene Kinder hat, dann führst du auch immer auch Diskussionen, wo man sich selber quasi noch genau daran erinnert, wie man auf der anderen Seite dieser Diskussion als Kind war mit seinen Eltern. Und das finde ich, das finde ich dann irgendwie wieder tröstlich, wenn sich dieser Kreis geschlossen hat, dass man eines Tages dann auch die andere Seite sieht. Also ich merke auch quasi, also wenn du mit den Kindern redest, irgendwie, das merkst du schon, auch wenn die noch nicht so alt sind, aber man merkt schon, dass das in der Pubertät, glaube ich, nochmal anstrengend wird, aber dass man vielleicht auch dann locker lassen muss als Eltern. Ich hatte eigentlich immer ganz, ganz großes Glück, meine Eltern waren relativ entspannt. Also sie haben einfach gesagt, lass den mal, der ist Pubertät, wurde auch immer so ausgesprochen, der ist Pubertät, der pubertiert vor sich hin, auch immer so in der dritten Person über mich geredet, während ich am Tisch saß, lass den, der hat Pubertät. Und das ist eigentlich, ich finde, das so muss man es eigentlich auch machen.
Und vor allem, also diese voluminöse Art.
Süßer Brief einfach.
Ich finde auch, das ist total süß geschrieben, deswegen habe ich das jetzt auch vorgelesen. Vor allem coole Handschrift schon hat sie und jetzt habe ich ihr versprochen. Ich werde nochmal schriftlich ein paar nicht. Sachen dazu zurückschreiben. Mache ich wirklich, aber dann muss ich das hier hinschicken an, wo wohnt die denn? Die wohnt ja hier in meiner Stadt. Das kann man ja auch mal sagen. Guck mal, jetzt habe ich mich gerade das Echo gehört. Ich habe mich gerade bei dir auf dem Kopfhörer gehört, Jan.
Ja, das gibt's ja nicht.
Naja. Ich wollte noch mal ganz kurz, ich glaube, das hat doch schon jeder gelesen, das Buch. Wo habe ich das denn jetzt hingetan? Da ist es. Ein Buch, also jeder, der ein bisschen gelesen hat in letzter Zeit, kennt das Buch. Aber Joachim Meyerhoff hat wirklich so ein tolles Buch geschrieben. Wann wird es endlich
super
wieder
Typ.
So,
wie, hab ich mal kennengelernt.
Wie es nie war? Genau.
Wahnsinn.
Toller Typ, glaube ich. Habe ich nie kennengelernt. Toller Typ, Schauspieler auch, ne? Und,
ja, genau.
In der Psychiatrie aufgewachsen. In der Psychiatrie. Darüber hat er dieses Buch geschrieben. Die meisten kennen das schon, die überhaupt irgendwas mit Literatur am Hut haben. Aber dann hat er noch ein Buch geschrieben, das heißt diese Lücke. Ach, diese entsetzliche Lücke. Und das ist fast ebenso gut. Also es ist genauso gut. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Also Joachim Meyerhoff ist meine Buchempfehlung für alle Dummen, die nur Podcasts hören oder irgendwie, oder die einfach sonst ungern lesen. Das ist einfach ein fantastisches Buch. Das kann man gar nicht oft genug erwähnen, weil das wirklich eines der besten Bücher ist, die seit Jahren in Deutschland meiner Meinung nach mit rausgekommen ist. Also mich hat so ergriffen und ich fand es so toll und ich fand diese ganze Welt und wie er das beschreibt und die Art, wie er schreibt, ganz, ganz fantastisch. Okay, ist jetzt nichts Neues hier, aber man muss ja nicht immer nur den geilen Underground-Hipster-Scheiß irgendwie erklären, sondern auch mal Sachen,
darf
die wirklich einfach
Neusi,
gut
das
sind.
Dann Neusi, dafür ist Neusi zuständig. Wir können das jetzt absolut jede Woche so machen, dass wir eigentlich immer quasi die Kritiken von Linus Volkmann nochmal so volkstümlich auswalzen hier in unserer kommerziellen Podcast-Show.
Linus Volkmann hat mir geschrieben und hat gesagt, er hat sich bedankt dafür, dass wir ihn erwähnt haben. Ach, habe ich schon erzählt. Und dann habe ich versucht ihm, weil ich den Linus ja auch schon, also was heißt lange kenne, wir haben uns wirklich seit Jahren nicht gesehen, aber wie gesagt, ich weiß, wo der geschrieben hat und sind uns ein paar Mal begegnet und habe ihn dann noch, weil ich dem ja sehr, also ich finde das ja auch gut, wie der schreibt, habe ich noch versucht zu erklären, dass ich da letzte Woche nämlich nicht auf, ich habe so oft auf Jan Delay rumgehackt, weil diese Hand aufs Herz, warum hat der nicht zwei, drei Typen gehabt, die genau wie bei Frieda Gold ihm gesagt haben, Jan, ist geil, wie du mit dem Hip-Hop umgehst und Reggae kannst du auch und so ein geiler Style, wenn du dir die alten Anzüge von Udo anziehst, aber hör mal auf mit Rockmusik. Das wäre geil gewesen, wenn das einer ihm so gesagt hätte. Hat sich aber keiner getraut, weil der vielleicht auch dann, also es ist ja so, wenn Leute viel Erfolg haben, dann werden sie beratungsresistent. Und dann denken sie, alles, was man macht, wenn man auf so einer Welle schwimmt, ist geil. Aber da wäre das cool gewesen. Jetzt wollte ich aber nicht auf die Beginner, weil ich auch Bambule toll finde und weil ich auch finde, Jan Delay hat auch gute Sachen gemacht und so, nicht schon wieder rumhacken. Deswegen bin ich lieber, habe ich den Fokus auf die Kritik gesetzt, die meiner Meinung nach auch zu hart war. Aber das ist ja alles immer nur persönlicher Befindlichkeitsscheiß. Das ist jetzt hier nicht, ich bin ja nicht die Instanz in Deutschland, der, das ist dann so, wie das ist und so, ne? Auf alle Fälle können wir gerne,
wie gesagt, wir können ja
Volkmann, der, weißt du, ich, komm, Linus Volkmann, der dümpelt schon so viele Jahre da im Untergrund, ne? Weil mit dem,
komm, Olli, den machst du jetzt mal, Fame. Dem, oh, komm, Olli, mach mal, der wird schnapp dir mal Linus, berat ihn mal, setz ihn mal ein bisschen auf die Spur. Und dann machst du ihn schön, dann soll er sich mal schön nackt in so einem Video regeln, einen Handtuchturban aufsetzen und irgendwas auf Deutsch, auf Deutsch über Gefühle singen.
Ja. Diese Woche gibt's.
Olli macht Linus Volkmann Fame. Das ist sehr gut. Sehr gut.
Linus hat übrigens
auf allen, Ebenen große Selbstüberschätzung. Einschließlich dieser Kommentar von mir. Alles ganz groß selbstüberschätzt.
Naja, Linus Volkmann hatte, meine letzte Platte hat er gut besprochen. Vielleicht gibt's ja ein Payback mit der nächsten, wo es dann auch den kompletten Verriss gibt.
Oder der komplette Mindfuck. Jetzt, du machst extra die Platte so schlecht, damit Linus Volkmann sie verreist. Scheiß auf die Leute. Ja. Es geht nicht. Ich mach die Platte nur für einen Mann.
Genau. So, oh, jetzt haben wir Linus Volkmann. Jetzt hat Linus aber richtig Feature bekommen hier, ne? Ja. Bei unserer großartigen Meinungsmachersendung, die wahnsinnig wichtig ist fürs deutsche Land.
Genau. Apropos Meinungsmachersendung, ich habe noch einen Impuls, den ich mal kurz loswerden muss. Ich habe ihn auch auf dem Zettel stehen. Und zwar ist es nur ein halbfertiger Gedanke, wie auch dieser Gedanke vorhin mit den Journalisten und den Grenzen. Das sind alles noch Prozesse, aber da werden alle gerne mit reingenommen und eingeweiht. Folgender Prozessgedanke. Ich frage mich, als du bist ja Musiker und meine Kunst ist ja quasi der Witz, in Anführungsstrichen.
Meine überhaupt nicht. Ich arbeite, bin ein sehr tiefgreifender, ernster Künstler, der wenig
Humor hat. Ja, ich auch. Aber es geht, also sag mal, dein Metier ist die Musik und meins ist der Witz. Und ich frage mich, warum man eigentlich, ich habe nämlich die Generaldebatte des Bundestags gesehen. Der Bundestag ist wieder zusammengekommen, es ging um, alle haben mal geredet. Und es ging, als die Kulturstaatsministerin Monika Grütters von der, ich glaube, CDU geredet hat, das ist die Tante, die da irgendwie immer sitzt, wenn Iris Berben einen Preis bekommt, in der ersten Reihe sitzt Monika Grütters immer da. Und auch Tabea Rösner von eine kulturpolitische Sprecherin der Grünen hat dann also aus der Opposition geredet. Und in dem ersten Satz von Monika Grütters wurde Goethe zitiert und im zweiten Satz Schiller. Ich frage mich, als jemand, der quasi mit
Goethe aufgewachsen ist.
Mit meinen begrenzten Mitteln daran arbeitet, den Wortstandort Deutschland ins 21. Jahrhundert zu katapultieren. Manchmal auch mit ein bisschen zu viel Gewalt, aber trotzdem ist das der Anspruch. Warum man nicht eigentlich aufhört, also ist das jetzt Pflicht, dass quasi, wenn man nicht einmal Goethe oder Schiller im Bundestag gesagt hat, glaubt dann das Volk nicht, dass man was mit Kultur zu tun hat? Es ist wirklich so ein kleines bisschen so, wie wenn man bei Rockmusik an die Scorpions denkt oder bei Pop an Frieda Gold. Es ist ein Werk, was sich nicht mehr weiterentwickelt. Es ist abgeschlossen und zwar schon seit 200 Jahren. Und Goethe, muss man auch mal sagen, hat auch den Nationalsozialismus nicht verhindert und Schiller hat trotzdem nichts dazu beigetragen, dass wir kurze Zeit ein sehr mörderisches Volk waren. Also ich sag mal so, man kann sich darauf jetzt nicht so ausruhen und es ist nicht so, also aufklärungsmäßig ist da nicht mehr so ganz viel passiert mit den Werken von Goethe und Schiller in den letzten 200 Jahren. Nicht, dass es
jetzt unbedingt Schiller, der hätte doch auch AfD gewählt, mal ganz ehrlich. Das war auch ein ganz reaktionärer Typ.
Genau. Nee, also das ist der eine Gedanke. Und der andere Gedanke ist, der kam nämlich danach. Als ich dann über Filmförderung nachgedacht habe und dann über Toni Erdmann nachgedacht habe und über diese Wellen von Filmemachern, die gerade so megamäßig gehypt werden. Warum kann man eigentlich, wenn man sich als ein Kunsttyp ist und sich künstlerisch interessiert, warum kann man eigentlich zu einer Uni gehen und bildende Kunst studieren oder Film studieren? Aber es gibt keinen Studiengang Witz zum Beispiel, wo man in 3 Jahren mal Humortheorie lernt sich darüber mal Gedanken macht, ob Sinnverweigerung nicht eventuell gelegentlich...
Kann man Humor lernen?
Ja, kann man denn Bilder malen lernen? Wird man denn ein guter Künstler, wenn man irgendwie an einer Kunsthochschule in Düsseldorf unter irgendeinem Boys-Schüler, aber einem der Schlechteren, irgendwelche Kurse belegt? Ja. Wird man danach denn ein Künstler? Natürlich nicht. Also natürlich braucht man, gibt's eine Technik, aber das gibt's bei Humor ja auch. Natürlich musst du sprachlich in der Lage sein, was abzuliefern, so. Aber du musst Kreativtechnik lernen, du musst Handwerk lernen, du musst Geschichte von Humor lernen. Warum gibt es das eigentlich nicht? Warum ist das ein Teil, ist das überhaupt ein Teil von was denn? Von Germanistik oder von was? Von Philosophie?
Von Soziologie,
was ist das denn? Warum ist das eigentlich eine eigene Kunstform? Warum gibt es keinen Humorstudiengang in Deutschland? Aber 1000 Leute, die bildende Künstler werden wollen und irgendwelche komischen Projekte und Installationen. Halb Berlin ist voll mit Künstlern, weißt du? Aber Humor?
Erwin Wurm Ausstellung, hast du dir angeguckt? Nee, ne?
Habe ich mir nicht angeguckt, nee.
Okay. Ach.
War nur, also ist jetzt mal in den Raum geworfen. Ich frage mich einfach, wie man das hinbekommen kann, dass sich was bewegt. Und ich finde den humortheoretischen Ansatz.
Warum haben wir auch keinen Elfenbeauftragten hier in Deutschland? In Island haben die einen, ne? Zum Beispiel. Das ist ja auch so eine Frage gerade.
Ja, ist nicht im weitesten Sinne Alexander Gauland der Elfenbeauftragte in Deutschland? Oder Frau Petri, die sich darüber Gedanken macht, die es nicht wirklich gibt und Leute ängstigt vor Dingen, die es nicht wirklich gibt. Projekt-Prozess-Gedanke mal zu Ende gebracht. Ich gebe das mal raus in die Community. Warum gibt es keinen Humorstudiengang? Und ich meine jetzt nicht irgendwelche Comedy-Coach-Seminare, wo Leute mal gemeinsam lachen lernen oder sowas. Warum befreit man das die Kunst des Witzes nicht von diesen Fesseln des Brauchtums und des Boulevards, wo sie eigentlich nicht hingehört? Ist jetzt, ich meine, ich habe eine Sendung mit ZDF, ich bin der Letzte, der darüber jetzt was sagen sollte, aber es ist letztlich.
Wieso? Ist ja auch immer so eine Sache. Ja. Muss ich dir aber nicht immer entschuldigen, nur weil man was macht, kann man das ja trotzdem in Frage stellen oder so, ne? Das ist ja trotzdem völlig.
Ich würde mir das wünschen, weißt du, wir haben keine Humortradition, die Macht des Witzes ist in Deutschland, sickert so langsam durch, aber es ist noch nicht so angekommen, dass es, ich sag mal, ein sehr demokratisches Mittel ist, was sehr einfach ist eigentlich und für jeden zugänglich, sich an Debatten zu beteiligen und damit einen Punkt zu machen und auch Situationen, wo man, ich sag mal, mit Argumenten nicht weiterkommt und Gewalt unangebracht wäre, eventuell zu entkrampfen. Ist egal.
Prozessgedanken, Humor. Apropos Humor. In unserer letzten Sendung vor der Sommerpause haben wir mit Heinz Strunk über Humor geredet und da sind die beiden Namen gefallen, Kristall und der auf Sat.1 der Sendung macht, der Sohn von Bill Kaulitz.
Luke Mockridge
hatte dann noch getwittert, habe ich gesehen. Hat mir jemand zugeschickt, dass er getwittert hat. Ich habe ja selber gar keinen Twitter. Ich kriege ja immer sowas aus zweiter Hand nur. Er hat geschrieben, wenn einer deiner größten Vorbilder oder Helden dich scheiße findet, fühlt sich gut an. Da war natürlich auch ein bisschen Bitterheit drin, weil Heinz Strunk, glaube ich, gesagt hat, dass Luke Mockridge der meistgehassteste Mann ist. Ich muss das aber mal ein bisschen entkräften. Ich glaube gar nicht, dass Luke Mockridge das ist, sondern ich glaube, das ist Kristall. Also mal ganz ehrlich, den habe ich neulich gesehen und der macht so ein bisschen, das ist dann so, wenn jemand denkt, man muss auch mal derbe sein und auch krasse Sachen erzählen und so, der macht das aber mit so einer Schwiegersohnhaltung. So schlimm ist es gar nicht. Ich glaube, ich finde immer noch, also viele andere Sachen schlimmer. Auf alle Fälle konnte ich das von Luke Mockridge ganz gut nachvollziehen, wie doof das sein muss, wenn man jemanden, den man sehr schätzt, wenn der einen doof findet. Würdest du, wenn dich jemand, den du sehr schätzt und der sagt, der findet dich scheiße, den weiterhin gut finden, wenn Max Gold jetzt was über dich schreibt und sagt, Böhmermann ist eine absolute Null, was Humor angeht, würdest du trotzdem sagen?
Ja, ist mal eine ehrliche Frage. Gehört das nicht seit Jahren zu deinem und meinem Alltag? Also ehrlich gesagt, gehört das seit Jahren dazu, scheiße gefunden zu werden?
Von Leuten, die man gut findet, würde dein Ego...
Auch von Leuten, die man eigentlich gut findet, klar.
Ja, ich finde, das ist nämlich auch die wahre Größe, dann zu sagen, okay, ich finde dich trotzdem immer noch gut. Ich kriege das ja auch oft mit, dass man so, ey Olli, früher warst du noch witzig auf der Bühne, warst du radikal, da hast du die Songs abgebrochen, jetzt bist du mit so einer Band, jetzt machst du auch das und das. Sag ich, egal, ja, vielleicht ist das nicht mehr so gut, aber du bist immer noch geil. Das einfach als Antwort zu geben, ist doch manchmal besser, als sich dann da irgendwie beleidigt zu fühlen, so. Oder? Weil man, also das ist, ach egal. Hier, ich habe hier alte, ich, ja, immer... Egal, nee, ich wollte was vorlesen, was an meiner Wand hängt. Kann ich nächstes Mal machen.
Wir müssen jetzt ein kleines Päuschen machen. Ich muss noch ein paar Unterlagen jetzt sortieren. Es ist jetzt heute Freitag. Gleich macht die Poststelle zu. Ich muss noch ein bisschen was erledigen. Ablage machen und so weiter. Deswegen würde ich die Sendung jetzt mal für heute, wenn es geht, beenden. Ich finde
technisch müssen wir auch in meinen Flieger geht gleich. Zweitel
ganz gut geklappt. Das war das Thema Autorität heute. Ich hoffe, das hat sich einigermaßen durch die Sendung gezogen. Ich bin gespannt, was am Mittwoch passiert, weil ich werde wirklich erst am Mittwoch ins Studio gehen und habe absolut keine Ahnung, was passiert. Kein Stand-up-Gag, gar nichts. Ich ziehe mir nur einen Anzug an und komme raus und die Haltung ist, so Leute, jetzt zeig mal, was ihr könnt. So, und dann muss ich da durchmoderieren. Ist so ein bisschen, ehrlich gesagt, wie Thomas Gottschalk die letzten 20 Jahre Wetten, dass gemacht hat. Man kommt in die Halle, hängt sich übers Buffet, haut ein paar Frauen auf den Po und dann geht die Kamera an und los geht's. Und einfach mal so mal zum Ausprobieren. Warum denn nicht? Why not?
Okay, Jan, du hast ja heute keinen Song gewünscht. Willst du den letzten oder darf das heute eine reine Olli Schulz Musikwendung werden? Ich würde sonst noch
Kurz einen rausschmeißen. Nee, darf das nicht. Das ist in meinem Vertrag, dass ich auch einen einen Song wünschen darf.
Was kommt mir jetzt? 187 Straßenbande?
Nee. Ich kenne mich mit dem Zeug ja gar nicht aus. Ich wünsche mir einen schönen Hip-Hop-Klassiker, wo wir heute... okay. Ja, was? Was denn?
Ich habe doch schon Hip-Hop. Kannst du nicht jetzt irgendwas nehmen, was kein Hip-Hop-Klassiker ist, weil ich gerade einen Hip-Hop-Klassiker genommen habe? Kannst du nicht jetzt wenigstens okay, so kreativ sein?
Pass auf, dann kommt jetzt hier Soldiers Things von Tom Waits. Haha. Hättest du nicht mitgerechnet, oder?
Nee, aber hast du gerade da rumliegen, die CD, oder wie bist du darauf gekommen?
Nee, höre ich in letzter Zeit von Tom Waits.
Tom Waits sowieso super. Die erste Platte Closing Time immer noch unschlagbar. Und die letzte war auch richtig gut. Und dazwischen alles Schrott. Nein, Quatsch. Tom Waits wird ja ein toller Künstler.
Aber als er nackt auf dem Bett saß mit dem Handtuchturban, hat er es ein bisschen verloren.
Das war der Karriereknick. Aber weißt du was, ein Karriereknick gehört dazu im Leben eines guten Künstlers. Du hast auch einen Karriereknick gehabt. Vielleicht auch kein Karriereknick, aber irgendwas gehört dazu, wo es mal einen Skandal gibt oder irgendwas nicht funktioniert. Also meine ganze Karriere, die ersten 10 Jahre meines Lebens, das war ein einziger Knick, dass das überhaupt
nicht mehr. Ich würde auch sagen, ich komme auch aus dem Knicken gar nicht mehr raus. Also, und das ist das subjektiv auch nochmal ganz anders als das, was Leute von außen immer denken. Innen drin ist sowieso immer alles schwarz und man denkt, ach du Scheiße, beim kleinsten Wind hört man auf und macht was anderes und wird dann Rettungssanitäter wie Tobi Schlegel.
Ja, allen anderen, die heute unsere Sendung gehört haben und jetzt keinen Karriereknick haben und auch nicht gerade so ein Erfrischungsgetränk wie ich genießen kann mit Crush Eyes drin und so, die heute irgendwie einen ganz tollen Sonntag hatten, denen wünschen wir eine schöne Woche, einen tollen Anfang, kommt gut über die Woche. Nächstes Mal sind wir dann noch aufgeräumter. Hier sind ungeahnte Möglichkeiten für mich gerade, die hier aufpoppen. Ich habe meine Bücher hier, ich habe Essen, Trinken hier. Ich kann jetzt alles machen. Die Nachbarskatze steht gerade vor meiner Tür und will gefuttert werden. Das ist kein Witz. Und ich gucke raus in den Garten. Ich glaube, jetzt beginnt, nach 3,5 Jahren, die wir jetzt zusammen machen, jetzt beginnt ein neues Zeitalter für uns hier.
Wir haben das nächste Level freigeschaltet. Schalten Sie mit uns nächste Woche noch ein weiteres Level frei und dann besiegen wir gemeinsam den Endgegner, wo auch immer der ist und wer auch immer das ist. Bis nächste Woche.
Tschüss.